5. Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medienkulturwandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 13. Vielfalt Kultur Medienkompetenz. Offene Kanäle und nicht kommerzielle Lokalradios als dritter Ort für Medienbildung.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich habe heute Nacht eine Nachricht bekommen von der Netzwerktagung aus dem Jahre 2068. Das war so ein bisschen so die Zusammenfassung über die, was man international Community Media Szene nennt, dass wir in allen Gemeinden Sachsen-Anhalts ja mittlerweile offene Kanäle und nicht kommerzielle Lokalradios haben, die einen 68-prozentigen Zuspruch in der Bevölkerung finden, und auch die Ministerpräsidentin reist von Standort zu Standort und ist zu jedem Gespräch bereit. Direkte Demokratie, das ist ja das, was diese ganzen offenen Kanäle und freien Radios, Lokalradios beigetragen haben in den letzten 50 Jahren dann. Ricardo Feigl ist dann nicht mehr Bürgermedienreferent, kann das also nur noch aus der Ferne miterleben. von all den Stränden, an denen du dann zugange bist. Im Moment sind wir auf dem Weg dahin natürlich, wie Sie alle wissen. Das heißt, wir haben eigentlich in Sachsen-Anhalt eine 20-jährige Erfolgsgeschichte, kann man schon so sagen. Jetzt geht es gar nicht darum, dass wir das großartig feiern, denn wir sind ja hier zu ganz kontroversen Diskussionen angetreten, hoffentlich. Also genau zu gucken, wo sind eigentlich die Baustellen, und davon gibt es etliche. Damit wir die sichtbar machen können, also sowohl das eine als auch das andere, freue ich mich, dass wir heute genau Vertreterinnen und Vertreter von offenen Kanälen hier haben. Ich selbst bin Vertreter von dem, was Medienpädagogik heißt, seit 25 Jahren und im selben Zeitraum auch von mit der Entwicklung eines freien Radios, nämlich dem in Halle, Radio Korax, beschäftigt. Und das auch auf überregionaler Ebene, also durfte mir auch viele Sachen angucken. Zum Start auch gemeinsam mit Herrn Feigl, der Bürgermedienreferent ist. In der Medienanstalt, das wissen Sie wahrscheinlich und ist ja auch zu lesen. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, was an den einzelnen 7 Standorten sich so entwickelt hat. Und damit wir da so ein bisschen Einblick kriegen, vielleicht auch als Start, was so die speziellen Qualitäten sind der jeweiligen Sender oder auch Problemstellungen, freue ich mich, dass Herr Feigl uns da einen kleinen Einblick gibt.
Ja, mache ich gerne. Erstmal freue ich mich auch, dass Sie so zahlreich vertreten sind, als wir vorbereitet haben, als ich mit Bettina Wingern in Magdeburg noch ein kurzes Gespräch führte. Da sagte sie, ach, wir sind doch sowieso unter uns. Es ist nicht so, ne? Also es sind eine Menge Leute hier, die sich auch doch noch für die Bürgermedien interessieren. Sachsen-Anhalt ist ja Bürgermedienland. Wir haben das nicht auf unserer Fahne stehen, wie in Thüringen beispielsweise. Aber de facto ist es so, weil wir 7 offene Kanäle, gut funktionierende offene Kanäle haben und 2 Lokalradios. Und wir hatten jetzt im Vorfeld vereinbart, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick gebe. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, eine Folie zu machen. Einen Überblick über unsere Bürgermedien in Sachsen-Anhalt. Aber stellen Sie sich einfach Sachsen-Anhalt vor als Landkarte. Ich marschiere jetzt von Norden über die Altmark, über den Harz, Magdeburg, Dessau, Halle nach Süden, Merseburg und Wettin runter und erkläre Ihnen ganz kurz, was die Charakteristika der jeweiligen Standorte sind. In der Altmark, ganz im Norden, haben wir 2 offene Kanäle. Der eine ist in Stendal, der andere ist in Salzwedel. Und ich habe vorhin noch mal kurz gegoogelt, was ist eigentlich die Altmark, nur damit ich Ihnen auch noch mal so einen kleinen Input geben kann. Und das Erste, was man über die Altmark liest bei Google, ist, nicht einmal die Flüchtlinge wollen bleiben. Das ist der erste Eintrag, wenn man die Altmark ausgibt. Nach dem Wikipedia-Eintrag kommt ein Artikel von der Welt. Jetzt weiß ich nicht, ob der Algorithmus von Google auf mich reagiert hat. Sie können es alle selbst mal ausprobieren. Aber in der Altmark wollen angeblich nicht mal die Flüchtlinge bleiben. Also wir haben aber 2 offene Kanäle, 2 gut funktionierende seit 20 Jahren, in Salzwedel und in Stendal. Die Situation ist aber für beide nicht so ganz einfach. Man sieht es einfach auch an den Zahlen. Wir haben Zahlen, wir fragen regelmäßig ab, wie sind denn die Nutzungszahlen, wie sind die Zahlen der Leute, die bei euch produzieren, wie hoch ist die Zahl der fertig produzierten Sendungen. Und das ist in der Altmark unterdurchschnittlich. Das ist niedriger als beispielsweise Wernigerode im Harz, das ungefähr die gleiche Größe hat, 30.000, 40.000 Einwohner, das passt so ungefähr. Aber in Wernigerode wird mehr produziert. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum? Wernigerode hat eine Fachhochschule, eine sehr, sehr gut funktionierende Fachhochschule. Wernigerode hat eine lebendige soziokulturelle Szene, die wir an den anderen Standorten nicht so haben. Dennoch gelingt es sowohl in Stendal als auch in Salzwedel eine regelmäßige und eine gute Nutzerzahl zu generieren. In Salzwedel vor allen Dingen liegt es daran, dass die in dem Hanseat untergebracht ist. Wer schon jemals in Salzwedel war, weiß, dass der Hanseat ein soziokulturelles Zentrum mit einer ganz, ganz langen Tradition hat. Da gab es schon zu DDR-Zeiten, war das ein sehr angesagter Ort, um Bands zu hören. Also aus der ganzen DDR reisten in den 70er Jahren, so habe ich es mir erzählen lassen, die Leute mit ihren Hirschbeuteln und ihren langen Haaren nach Salzwedel und hörten sich da Bands an. Und das war alles im Hanseat. Und wir haben von Anfang an auch auf diesen Ort gesetzt und den offenen Kanal Salzwedel ermöglicht durch eine Multicore-Leitung, also ein Kabel, das damals unglaublich teuer war, Direktübertragungen aus diesem Konzertsaal im Hanseat im offenen Kanal laufen zu lassen. Und das funktioniert bis auf den heutigen Tag sehr gut. Also alle Bands, die im Hanseat spielen, erklären sich von vornherein einverstanden, dass das auch im offenen Kanal läuft. Und deswegen haben wir ganz schicke musikalische Darbietungen im offenen Kanal Salzwedel. Das ist ganz ausgezeichnet. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass es da eine sehr ökologisch organisierte Fraktion ganz im Norden gibt. Es gibt einen Förster, der auch Mitglied im Vorstand des offenen Kanals ist und der sich sehr engagiert bei all diesen Fragen um Wolf und um Wald und Entwicklung des Waldes und so weiter. Und es gibt sehr, sehr interessante und ganz tolle und spannende Beiträge, die regelmäßig aus Salzwedel kommen, die sich mit solchen ökologischen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Wald stehen, beschäftigen. Das ist also eine Besonderheit, die wir in Salzwedel haben. Ebenfalls Medienbildung, wir wollen auf die Medienbildung raus. Es gibt sehr, sehr enge und langfristige Zusammenarbeit mit den Schulen. Ich habe mich gerade schon umgefragt. Hier sitzen auch Lehrerinnen, also Sie können den offenen Kanal, wenn Sie einen denn vor Ort haben, was wir ja nicht überall haben, Sie können den natürlich nutzen. Sie können da hingehen und anrufen und sagen, ich habe hier eine tolle Idee. Können wir mal gemeinsam da was auf die Beine stellen? Das funktioniert, das geht. Das funktioniert auch in Salzwedel. Marschieren wir nach Stendal, ungefähr 40 Kilometer weiter östlich, fast schon Brandenburg. Da sagt man schon Icke und Jetze und wie ist Icke und so weiter. Und da gibt es sehr, sehr interessante Kooperationen im Sportbereich. Das haben wir sonst nirgendwo. Ich versuche jetzt ein bisschen rauszuarbeiten, dass wir bestimmte Charakteristika und Spezifika an einzelnen Standorten haben. In Stendal haben wir als einziger Standort regelmäßige, in Meersburg auch, aber regelmäßige Sportberichterstattung. Das ist eine ganz tolle Sache. Da gibt es einzelne Leute auch, die in der Lage sind, regelmäßig sich ins Studio zu setzen, Leute einzuladen, über Sportereignisse zu berichten, dann auch Leute rauszuschicken, Handballspiele, Fußballspiele aufzuzeichnen. Bei Fußballspielen ist das sehr gefährlich und sehr schwierig, weil sofort der Deutsche Fußballbund auftaucht und sagt, gibt es da überhaupt die Rechte? Das ist ganz, ganz schwierig. In allen anderen Sportarten ist das leichter. In Stendal passiert da eine ganze Menge. Die haben ein sehr großes Studio, die haben das größte Studio in ganz Sachsen-Anhalt, die ehemalige Aula des Hauses der Vereine ist da umgebaut worden, in Eigenleistung zu einem Studio. Da passiert auch sehr, sehr viel. Beide Vereine haben vor kurzem 20 Jahre gefeiert. Wir waren bei all diesen Veranstaltungen. Was ganz deutlich wurde, ist, dass das da eine enorme Verankerung in den lokalen Strukturen gibt. Die Bürgermeister sind immer da, die Landräte sind immer da und sagen, das ist ein echter Gewinn für unsere Kommune. Wir brauchen diese offenen Kanäle. Wenn wir jetzt mal weiter nach Süden marschieren, jetzt gehe ich mal nach Süden und mache einen Abstecher nach Westen und bin in Wernigerode. Wernigerode im Harz, altes Fachwerkstädtchen mit einer relativ gut florierenden Wirtschaft. Da merkt man also, dass es durchaus mehr Unterstützung im finanziellen Bereich für einen offenen Kanal gibt als an anderen Standorten. In Wernigerode funktioniert das. Wernigerode ist sehr, sehr jung. Wir haben kaum so viel, abgesehen von Magdeburg und Meersburg, vielleicht so viele junge Nutzer wie in Wernigerode. Das gelingt denen da vor allen Dingen über Schülerpraktika. Die bieten permanent Schülerpraktika an, die sehr, sehr begehrt sind. Ich habe hier irgendwo meine Zahlen gelassen, genau, die wollte ich Ihnen gleich nochmal haben. Wir haben hunderte von Praktikanten, die also ihre Schülerpraktika sehr gerne in offenen Kanälen, auch in den Radios ableisten. Und das funktioniert auch in Wernigerode ziemlich gut. Wernigerode ist also einer der jüngsten, engagiert sich auch sehr stark so im Alltagsleben der Kommune, gibt unter anderem dann auch Schwierigkeiten in Wernigerode mit dem lokalen Fernsehveranstalter, der kommerziell arbeitet. der also sich durch Werbung finanziert und dann durchaus merkt, aha, in Wernigerode werden also auch im offenen Kanal Veranstaltungshinweise gegeben, da werden Pressemitteilungen der Stadt verlesen. Dürfen die das überhaupt? Also da müssen wir ab und zu mal aufgrund von Beschwerden schon mal genauer hingucken und ab und zu auch mal sagen, stopp, hier ist eine rote Linie. Der offene Kanal ist eben kein lokales Fernsehen, sondern der offene Kanal ist Bürgerfernsehen, der nicht kommerziell arbeitet, vor allen Dingen keine Werbung macht und auch jeden Hauch eines Verdachtes vermeiden sollte. Das ist also Wernigerode. Vielleicht nochmal zwischendurch als kleinen Einwurf, damit Sie ein Gespür dafür kriegen, wie viel dann überhaupt produziert wird. Wir fragen regelmäßig die Produktionszahlen ab, wir fragen regelmäßig die Zahl der Nutzer. Nutzer nennen wir die Leute, die verantwortlich zeichnen für einen Beitrag. Also ein Nutzer ist nicht gleichzeitig gleichzusetzen mit der Zahl der Leute, die an einem Beitrag arbeiten. Also wenn 5 oder 10 Leute gemeinsam an einem Videoclip oder an einem Schulprojekt oder was immer arbeiten, muss eine Nutzerin, ein Nutzer das verantworten und medienrechtlich die Freistellungserklärung unterzeichnen. Dieser Nutzer steht also für 5 bis 10 andere Leute. Und wenn ich jetzt mal ein paar Zahlen habe, die von diesem Jahr aus Mai, Juni sind, dann haben wir 307 neue Sendungen in 2 Monaten. 307 neue Sendungen, also kein altes Material aus dem Archiv, sondern neue Sendungen. 120 verantwortliche Nutzer. Mal 5, mal 10, mal 3, das kann man nie so ganz genau rauskriegen, aber es ist auf jeden Fall mehr als einer. 120 Menschen, die verantwortlich zeichnen für einen Beitrag und eine Sendezeit von insgesamt 182 Stunden. Das ist enorm, wenn Sie das mal so in Relation setzen zu, ich weiß, dass der MDR kalkuliert, vor Jahren schon mal mit einer Minute tagesaktuelles Programm 5.000 Euro. Setzen Sie das mal in Relation zu dem, was da produziert wird, dann kriegen Sie ein Gespür dafür, mit wie viel relativ geringen personellen und finanziellen Aufwand hier Fernsehprogramme gemacht wird. Wir haben also an jedem Standort 2 Mitarbeiter, Ausnahme Magdeburg 3, Ausnahme Halle 3, haben wir 2 Mitarbeiter, die durch die Medienanstalt finanziert werden. Das heißt aber, das ganze Programm wird definitiv durch ehrenamtliche Mitarbeiter, durch engagierte junge Leute, durch Praktikanten, durch Freiwillige aus den Freiwilligendiensten etc. produziert. Da kriegen Sie jetzt ein Gespür dafür, was da produziert wird. Ich war im Harz stehen geblieben und komme jetzt im Zentrum der Stadt nach Magdeburg, Hauptstadtsender. Bettina Wiengern sitzt hier, wird hoffentlich gleich auch noch was dazu erzählen. Der offene Kanal Magdeburg ist richtig lokales Fernsehen geworden, hat eine Relevanz in Magdeburg, hat eine deutliche Relevanz in Magdeburg, ist sehr engagiert in allen demokratischen Initiativen am Ort selber. Ich hoffe, Bettina Winge wird das gleich noch mal ein bisschen deutlicher sagen. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass wir da stärker als an allen anderen Standorten, abgesehen von vielleicht Korax, eine richtige in der lokalen Kommunikationsstruktur auch nachweisliche Relevanz haben. Das ist in Magdeburg ganz deutlich. Die Zahl der Produktionen ist sehr hoch, die Zahl der Mitarbeiter, also der freiwilligen Mitarbeiter ist sehr hoch, die Zahl der freiwilligen Dienstleister, Praktikanten, auch teilweise aus dem Ausland, ist sehr, sehr hoch. Magdeburg ist definitiv einer der leistungsfähigsten offenen Kanäle in Sachsen-Anhalt, hat bei den YouTube-Abonnementszahlen, ich glaube, die 10.000er-Reihe geknackt, ne? Die 10.000er-Marke geknackt und ist damit der zweitreichweitesten Stärkste oder der Stärkste. Der reichweitenstärkste offene Kanal in Sachsen-Anhalt, was YouTube angeht, in der Bundesrepublik. Der reichweitenstärkste offene Kanal in der Bundesrepublik, was die YouTube-Zahlen angeht. Wer gerne den RTL-Frühstücksfernsehen guckt, immer wenn ich das erzähle, dann sehe ich so, wie die Nasen rumpfen. Ich verstehe das nicht, weil ich komme durchaus in meinem früheren Leben, war ich mal im richtigen Fernsehen, im wirklich richtigen Fernsehen unterwegs und da ist das also die Champions League Frühstücksfernsehen im kommerziellen Programm. Reichweiten stark bis zum geht nicht mehr. Und einer der ehemaligen Mitarbeiter bzw. Auszubildenden des offenen Kanals Magdeburg, Maurice Geider, moderiert jetzt das RTL Frühstücksfernsehen. Also das haben wir sehr, sehr häufig. Wir haben sehr häufig, dass also Leute, die in offenen Kanälen in Sachsen-Anhalt ihr Handwerk gelernt haben, in kommerzielle oder öffentlich-rechtliche Bereiche gehen oder auch in Produktionsbereiche gehen. Ich komme gleich im Zusammenhang mit Vertin nochmal darauf. Das war Magdeburg. Jetzt gehe ich noch weiter nach Osten, nach Dessau. In Dessau haben wir eine sehr interessante Situation, weil der offene Kanal Dessau stärker als woanders sich ganz gezielt auch mit Migrationsfragen und mit Genderfragen beschäftigt. Also die haben da eine deutliche Schwerpunktsetzung. Die arbeiten mit Initiativen der Stadt zusammen, die arbeiten mit soziokulturellen Initiativen vor Ort zusammen und gehen ganz gezielt in die Richtung, dass sie also Migranten produzieren lassen, dass sie Migranten auch motivieren zu produzieren, teilweise fiktionale Geschichten, teilweise dokumentarische Geschichten, und das ist außerordentlich interessant. Ich empfehle jedem mal ins Programm des offenen Kanals Dessau reinzugucken. Man kann das sehr gut schaffen, indem man das Medienportal der Medienanstalt aufmacht, das Medienportal -LSA. Da sehen Sie alle lokalen und nicht kommerziellen Veranstalter, sehen Sie direkt live auf insgesamt 3 Seiten und können sich so ins Programm reingucken. Und gucken Sie mal beim offenen Kanal Dessau, ob Sie mal so einige Sendungen von den Migranten zu sehen kriegen. Die sind außerordentlich interessant. Was dann dazu führt, dass wir ja auch diese Zugriffe zählen und messen und immer wieder feststellen, dass wir eine Anzahl von afrikanischen Zugriffen auf die Programme der sachsen-anhaltischen offenen Kanäle haben. Und da ist ganz weit vorne der offene Kanal Dessau und der offene Kanal Meersburg. Also der wird auch in Afrika geguckt. Wir wissen nicht genau warum, wir schätzen aber, das hängt in Zusammenhang mit diesen Migrationsgeschichten. Noch weiter nach Süden jetzt, dann nehme ich jetzt erstmal Halle. Ich habe es ja nur von offenen Kanälen gesprochen. Wir haben auch 2 nicht kommerzielle Lokalradios, die anders organisiert sind. Die sind zwar auch in Vereinsträgerschaft organisiert. Die Verantwortung bei den nicht kommerziellen Lokalradios, die medienrechtliche Verantwortung, liegt aber bei dem Vorstand. Bei den offenen Kanälen, ich sprach gerade von Nutzern, liegt die medienrechtliche Verantwortung bei Einzelpersonen. Die sagen, ich übernehme jetzt für diesen Beitrag die Verantwortung, ich unterschreibe dafür, ich habe alle Rechte, ich habe nichts gemacht, was gegen das Mediengesetz verstößt und so weiter. Bei den freien Radios ist es der Vorstand. Der Vorstand entscheidet, kann auch entscheiden, dass bestimmte Sachen nicht ins Programm dürfen, was bei den offenen Kanälen schwieriger ist. Bei den Radios funktioniert das. Ich bin jetzt in Halle, Ralf Wendt sitzt da. Ralf Wendt war auch jahrelang sehr engagiert bei Radio Korax. Radio Korax hat mittlerweile eine Relevanz im bundesweiten Kontext. Also der Geschäftsführer von Radio Korax ist auch gleichzeitig Geschäftsführer des Bundesverbandes Freier Radios. All das, was Korax macht, wird auch in der Bundesrepublik mit sehr großer Aufmerksamkeit beobachtet, in Sachsen-Anhalt auch. Aber Korax hat genauso wie der offene Kanal Magdeburg eine deutliche kommunikationspolitische Relevanz, deutlicher als andere. Ist natürlich auch in Medienprojekten, medienpädagogischen Projekten sehr aktiv im Zusammenhang mit unserem Medienkompetenzzentrum in der Medienanstalt. Werden da viele Seminare angeboten zum Radio machen und so weiter. Halle habe ich jetzt kommen wir noch nach Wettin, ganz wichtiger, kleiner, offener Kanal, der also in einem winzigen Ort angesiedelt ist. Sie kennen Wettin vielleicht eigentlich nur durch die Burg von Interesse, hat ein paar tausend Einwohner, ist bis über beide Ohren verschuldet und kann überhaupt aus eigener Kraft so gut wie gar nichts auf die Beine stellen. Und das, was in Wettin funktioniert, ist der offene Kanal, der in so einem ehemaligen Jugendclub untergebracht ist, in einem Nest, und weit über Wettin hinaus eine Ausstrahlung hatte. Betreibt unter anderem das Doku-TV. Sie haben hier gerade auch Kameraleute gesehen mit den schwarzen T-Shirts und mit dem Logo vorne drauf, Doku-TV, das ist der offene Kanal Wettin. Der fährt also durch das ganze Bundesland. Sie können beim offenen Kanal Wettin anrufen und sagen, ich habe eine Veranstaltung von allgemeinem Interesse, das kann ein Musical in der Schule sein, das kann aber auch eine Veranstaltung im sozialpolitischen Diskurs und was immer sein. Hauptsache ist, es ist nicht kommerziell, kein kommerzieller Veranstalter berichtet darüber. Dann kommt der offene Kanal mit einem Auto angefahren, 2, 3 Freiwilligen, die zeichnen die Veranstaltung auf, schneiden die zusammen und geben die ins Programm. Und das funktioniert außerordentlich gut. Das ist also in Sachsen-Anhalt ein echter Renner. Das Doku-TV ist auch ein ganz, ganz tolles Projekt. Und der offene Kanal Wettin hat vor 2 Wochen sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert, wie übrigens fast alle. Und hatte all die Leute, die mal im offenen Kanal gearbeitet haben und die jetzt, wie ich gerade sagte, in kommerziellen oder öffentlich-rechtlichen Bereichen Medien machen oder Film machen, eingeladen, die sind alle gekommen. Und das war wirklich bemerkenswert. Da saßen über 20 Leute da, die jetzt teilweise in Babelsberg studieren, die teilweise für Arte große Konzertaufzeichnungen machen und, die alle aus dem offenen Kanal kamen. Und die sagten, ich habe so viel gelernt im offenen Kanal, grandios. Stressresistenz habe ich da gelernt, pünktlich irgendwo anzukommen habe ich da gelernt, habe ich alles im offenen Kanal gelernt. Also war bemerkenswert. Wenn ich jetzt noch weiter nach Süden marschiere, komme ich nach Meersburg. Diana Elzner sitzt hier, der offene Kanal Meersburg hat den großen Vorteil, dass der direkt auf dem Campus der Fachhochschule, darf man ja nicht mehr sagen, der Hochschule angesiedelt ist. Und deswegen eine ganz, ganz direkte Anbindung hat an alles, was da in der Hochschule kulturell, soziokulturell, künstlerisch, was auch immer läuft. Die Studenten gehen da ein und aus, marschieren zurück. Vor allem die Studenten des Studienganges Kultur- und Medienpädagogik, da sind wir hier beim Thema unserer Netzwerktagung, gehen da ein und aus und machen ganz tolle Projekte. Das Kindermedienfest wurde mal mit dem Dieter-Barke-Preis ausgezeichnet. Und alles, was in Merseburg medienpädagogisch läuft, ist auch weit über die Grenze von Sachsen-Anhalt auch interessant. Diana Elstner ist auch Sprecherin in der GMK für Bürgermedien. Das ist die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikation, der größte Berufsverband für im medienpädagogischen Bereich tätige Menschen ist. Und Diana Elstner ist da also auch Vorsitzende, ähnlich wie Marc Westhusen, den ich gerade schon sagte, für die Radios, also auch bundesweit von besonderem Interesse. Jetzt mache ich noch einen Schränker in den Harz, Radio HBW, ganz interessant. Radio HBW in Aschersleben, wenn Sie Aschersleben kennen, wissen Sie auch, dass in Aschersleben nicht so ganz viel los ist. Wenn Sie mitten im Winter durch Aschersleben fahren, da ist da jemand aus Aschersleben? Ich sehe. Wenn Sie im Winter durch Aschersleben fahren, dann kommt Ihnen das manchmal, wenn es nach 9 Uhr ist, so vor, als wäre da eine Neutronenbombe gefallen wäre. Alles ist dunkel, nichts ist, alle Lichter sind aus. Wenn man dann durch die Herrenbreite fährt, dann ist ein Licht an, immer, rund um die Uhren, das ist Radio HBW, die Harz-Görde-Welle. Die sind nämlich 24 Stunden auf Sendung und ist ein absoluter Kristallisationspunkt in Aschersleben für alle Leute, die irgendwas machen wollen, was künstlerisch ein bisschen anders ist als das, was sonst passiert. Oder die sich journalistisch betätigen wollen. Oder die sonst in irgendeiner Art und Weise mal im Radio was machen wollen, was funktioniert und was von besonderem Interesse ist. Radio HBW hat aber eine ganz andere Ausrichtung als Korax. Korax ist linksalternativ, ist modern, ist künstlerisch. Radio HBW spielt Volksmusik, spielt Schlager, weil die Leute das gerne hören wollen. Wenn es ganz, ganz spannend wird, dann gibt es irgendwelchen Kirmes-Techno, der dann so 8 Stunden lang läuft. Das ist dann für die Jungs, die nachts mit ihren Golfs durchs Land fahren und dann Radio HBW hören. Ne? Die aber gleichzeitig auch außerordentlich gut sind, was die Radiotechnik angeht. Die haben da so 2, 3 Freaks. Ich wage mal zu behaupten, dass die radiotechnisch ganz, ganz weit vorne sind. Einer von denen ist dann auch abgeworben worden zu Radio Brocken, macht da jetzt die Technik. Also die waren immer total begeistert am Schrauben und am hier nochmal drehen und da mal den Begrenzer ein bisschen hoch machen, was dann teilweise die Bundesnetzagentur nicht so toll fand, vor allem, wenn man das dann heimlich macht auf dem Sendeturm, aber die waren immer da außerordentlich stark. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also 7 offene Kanäle, 2 nicht kommerzielle Lokalradios, seit über 20 Jahren in Sachsen-Anhalt am Start und zumindest teilweise auch bundesweit von Interesse. Und anhand der Preise, die ich hier wirklich nicht aufzählen kann, aber es gab so viele Preise in den vergangenen 10, 15 Jahren, einschließlich eines Preises der Kulturministerin des Bundes, einschließlich des Journalistenpreises hier und da. Und also es waren zig Preise, die mittlerweile vergeben worden sind an offene Kanäle und nicht kommerzielle Lokalradios in Sachsen-Anhalt, vor allen Dingen für die medienpädagogische Arbeit, für die Arbeit an der Medienkompetenz, denn nirgendwo kommt man leichter dazu, das, was man mit den Medien, mit Bewegtbild oder mit Audio macht, zu reflektieren als da. Ich sage immer, dass es kaum Bereiche gibt, wo man so aufmerksam das Landesmediengesetz liest wie in offenen Kanälen, weil man muss es unterschreiben. Man muss unterschreiben, dass man sich an die Regelung des Landesmediengesetzes hält. Und wer macht das schon? Wer schläft schon mit dem Landesmediengesetz oder dem Kopfkissen? Da wird es offensichtlich gemacht, obwohl es immer wieder auch Verstöße gibt. Das kann dann auch nicht verschwiegen werden. Die landen dann bei uns auf dem Schreibtisch und wir bearbeiten die. Und wir zeigen dann auch gerne mal die rote Laterne und sagen bis hierher und nicht weiter. Das bezieht sich meistens auf Werbefragen. Also ab wann wird das kommerziell, ab wann wird das Werbung? Darf ich für ein Kino die Programme verbreiten? Ja. Darf ich einen bestimmten Film bewerben und sagen, das ist der beste Film aller Zeiten? Nein, weil es ist nicht kritisch bearbeitet. Oder ein Zirkus, darf ich Freikarten für einen Zirkus verteilen im offenen Kanal? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, auch Fragen des allgemeinen Jugendschutzes. Wenn ich dann Videoclips zeige, das wird auch gerne gemacht, dürfen Sie auch. Sie haben alle GEMA und GVL-Rechte, darum haben sich die Landesmedienanstalten gekümmert. Aber eben nur zu bestimmten Zeiten. Wenn Sie dann blutig werden und metzelig, dann geht das nur nach 23 Uhr. Und wird auch gerne vergessen, weil es dann wiederholt wird, tagsüber. Jemand beschwert sich und wir beanstanden das dann. Das ist dann mehr oder weniger unsere Aufgabe. So, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt bin. Ich hoffe, ich habe mal einen Überblick gegeben über Sachsen-Anhalt. Wir haben ja hier auch noch ganz interessante, spannende Gäste. Armin Ruder aus Kassel wird ganz wirklich interessante Sachen aus dem anderen Bundesland geben. Und wir haben, wie gesagt, noch Bettina Wingern hier und Diana Elsner, die dann noch genauer was sagen können. Also, wir stehen mal nach vorne.
Genau, wir können es ja einfach auch ein bisschen sichtbar machen für alle. Ich habe hier den grenzwertigen Platz.
Zwischen den Daten.
Ja, immer.
Vielleicht noch erwähnenswert für Sie, weil zur Einordnung vielleicht auch von Aussagen oder Erkenntnissen, Armin Ruder vom Medienprojektzentrum auf dem Kanal Kassel ist gleichzeitig, wie auch Diana, im Vorstand des Bundesverbands der offenen Kanäle, hat also beide haben, genau wie Bettina, die da lange gearbeitet hat, auch Einsicht in die bundesweite Szene und auch so ein bisschen das, was wir vielleicht auch diskutieren, wo sind so die Schaltstellen, ne, zu dem, was wir Unterstützung für die sogenannten Bürgermedien, bei Korax heißt es immer bürgerfreies Radio, weil das natürlich genau dieses Bürger, wer hat die Zeit, die Lust, mal als Hobby noch so ein bisschen Medien zu machen, das sehen wir in der Regel in den offenen Kanälen und nicht kommerziellen Lokalradios ganz anders. Es geht eben darum, sehr viele mitzunehmen und sehr viele quasi zu ermächtigen, ob sie nun Bürgerinnen und Bürger oder irgendetwas anderes sind, ohne jede Bürgerrechte zum Beispiel. Das ist ein allgemeines Ziel dieses nicht kommerziellen Mediensektors. Und wir wollten so ein bisschen mal gucken, wo denn so die erfolgreichen Momente sind in diesem sehr ressourcenknappen Setting. Ricardo Feige hat es schon gesagt, es gibt zwischen 2 und 3, eigentlich sind es 2 und 2,5 Stellen. Und jetzt kann man sich vorstellen, der MDR ist hier um die Ecke. Allein, sagen wir mal, MDR Kultur, ja, als Nischensender, sehr schönes Programm machend, hat eben allein schon auf der Redakteursebene etwa 20 Mitarbeitende plus die ganzen Freien, die Beiträge machen, die bezahltermaßen sozusagen dieses Programm am Laufen halten. Bei uns 24 Stunden, 2, 2,5 Personen, die das koordinieren und diese Freiwilligen ermächtigen, Programm zu machen. Das ist etwas, was wir vielleicht ein bisschen genauer ausbuchstabieren können, denn es geht eben nicht darum, eine Kamera jemandem in die Hand zu drücken, sondern da passiert sehr viel mehr. Und erst recht in dem Bereich, der ja bei uns auch auf der Agenda steht, wo ist so ein bisschen das, was wir als zusätzliche Aufgaben betrachten oder das, was so mitkommt, ne, das wir hier Medienpädagogik nennen. Also im Prinzip einen Einblick in Medienrealitäten zu schaffen. Das wird sehr häufig in diesem Alltagsbetrieb nur möglich, wenn wir auch noch dann abends Projektanträge schreiben. Die heißen, dass wir uns zusätzliche Partnerinnen, Partner suchen, Organisationen, Stiftungen, vielleicht auch Europa-Anträge schreiben, was dann gleich mal etwa so eine Dicke hat. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das ist ein Monat Arbeit mit einer Erfolgschance von vielleicht zwischen 3 und 5%. Das würde heißen, wenn es klappt, dass man dann mal so eine halbe Stelle eventuell für ein Jahr hat oder für anderthalb, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Und da können wir uns mal so ein bisschen die Erfolgsquoten, die Erfolgsmomente auch inhaltlich ansehen und auch die Grenzen vielleicht. Und ich würde Bettina ganz gerne bitten, zu dem Leuchtturm auf dem Kanal Magdeburg vielleicht da mal so 2, 3 exemplarische Sachen, dass es mal ein bisschen plastisch wird, was heißt das eigentlich, in so einem Alltag sichtbar zu machen. Was ist denn das, was bei euch, also wenn du jetzt sagst, nach 20 Jahren offener Kanal, Lizenzierung, alle können machen, wir zeigen denen, wie es geht, was ist denn das, was bei euch tatsächlich passiert ist, wo du sagst, das ist es, das macht uns voll aus.
Naja, also wenn Herr Feige sagt, wir sind ein relevantes lokales Fernsehen, dann ist das schon sehr schmeichelhaft, das stimmt auf keinen Fall. Also wir sind von lokalem Fernsehen weit entfernt, also wir haben keine tägliche Berichterstattung, keine aktuelle Berichterstattung, das können wir gar nicht. Ne? Ich glaube, was bei uns passiert ist, also wir sind wie fast alle offene Kanäle, gibt es einerseits sind wir Plattform, sprich Leute kommen zu uns und produzieren bei uns tatsächlich Programm mit starker Unterstützung von uns. Also wir haben ältere Menschen, die sind im Studio und machen eine Literatursendung oder irgendeine Talksendung oder all das, was im Studio passiert, braucht professionelle Unterstützung. Sonst sieht das einfach mal ganz schlimm aus und macht keinen Spaß. Also das sind so Sachen, die wichtig sind. Es gibt Leute, die Sendungen zu uns bringen. Also ich sage mal, ein ganz normaler Plattformbetrieb mit medientechnischer Unterstützung. Und wir sind ein Medienprojektzentrum. Und das, was wir an Projekten machen, spielt mittlerweile eine ziemlich große Rolle bei uns. Das heißt also, dass wir Anträge schreiben, wie Ralf Wendt das gerade schon gesagt hat, und zum Teil auch mehrjährige Projekte haben. Jetzt gerade gestern habe ich zum Beispiel, wir haben jetzt eine Serie, die wir anfangen, über 3 Jahre, die heißt Magdeburg-Moritzplatz. Das ist jetzt das Neueste, deshalb erzähle ich es. Also das heißt, der offene Kanal produziert eine Fernsehserie mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einem sozialen Brennpunkt in Magdeburg, die über 3 Jahre läuft. Das erlaubt uns das erste Mal wirklich eine sehr langfristige, kontinuierliche Arbeit mit jungen Menschen, die Hälfte mit Migrationshintergrund, die andere ohne. Das ist ein Projekt, was vom BAMF finanziert wird, mit noch anderen Förderern zusammen. Und das sind Sachen, die natürlich unheimlich viel Kräfte binden. Das kann man nicht mit 2,5 Leuten machen. Das geht gar nicht. Also diese 2,5 Angestellten, die wir haben, das bin ich. Ich schreibe Anträge und bin das Mädchen für alle, für alles. Nicht für alle, sondern für alles. Übrigens, so flach hierarchisch, dass ich die Toiletten putze, so ähnlich. Also das ist nur mal so. Dann gibt es jemand, der die Verwaltung macht. Das heißt, das ist eine Frau, die den ganzen Tag, Herminika kennt sie, die den ganzen Tag mit Anträgen beschäftigt ist und Abrechnungen macht. Und eine halbe Stelle, die Technik macht. Und das geht nicht. Also das heißt, wir haben sehr viele Freiwillige, auch europäische Freiwillige, wir haben Bundesfreiwillige, wir haben nationale Freiwillige. Und Gott sei Dank haben wir 2 Hochschulen, aus denen viele Praktikantinnen und Praktikanten kommen, mit 2 Medienstudiengängen. Und das ist so das, wir sind ungefähr 15 Leute im Moment, das wechselt immer und ist auch immer ein Jahr und dann gehen die wieder. Das heißt, es ist eine enorme Fluktuation und das ist schon sehr anstrengend, aber auch interessant, diesen Laden, der so fluktuierend ist, irgendwie am Laufen zu haben. Also das ist schon, dass wir das schaffen, ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Ja, und diese Projekte, ein anderes Projekt auch vom BAMF gefördert, ist Interface. Das ist ein Projekt mit Migrantinnen und Migranten, die ein eigenes Magazin, aber auch ganz viele andere Formate produzieren. Also die machen, es geht darum, Interkulturelles zu besprechen, Sendungen über Rassismus zu machen, über Muslimfeindlichkeit, über all das, was im Moment so schrecklich ist und was uns beschäftigt. Und das funktioniert auch. Sehr viele Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten finden den Weg zu uns. Sie durchlaufen Qualifizierung und machen halt ihre eigenen Sendungen. Jetzt letztes Beispiel, ein junger Mensch aus Syrien, der einen YouTube-Kanal hat mit 17.000 Abonnenten. Das hat uns natürlich sehr, das hat uns schon geflasht. Und der macht alles Mögliche. Also der macht da Lehrvideos, der erklärt, wie das Leben in Deutschland ist. Und der hat uns jetzt gefunden und arbeitet also bei uns mit, der wird jetzt auch Bundesfreiwilliger. Ja, das sind so Sachen, also ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass wir tatsächlich offen sind und alle möglichen Ärmchen ausstrecken durch diese ganzen Freiwilligen, die wiederum andere kennen. Und so verbreitet sich das immer weiter eigentlich in Magdeburg. Und ich glaube, das ist so, warum wir einen ziemlich guten Ruf haben und auch erfolgreich sind, weil wir tatsächlich mitten in dieser Zivilgesellschaft sind. Das heißt, wir haben sehr viele Kontakte. Das ist auch ein bisschen meine Aufgabe natürlich in der Organisation, in der Initiative Weltoffenes Magdeburg mitzuarbeiten, in 1000 anderen Vereinen, im Netzwerk Integration und in 15 anderen Netzwerken, sodass wir von dort bekommen wir viele Impulse, viele Leute, die kommen und ja, das ist so das, was man eigentlich, was wir machen.
Ich habe vorhin vergessen, wir sind hier in einer schönen, angenehmen Runde, in der wir auch keine Bühne und so weiter zwischen uns haben. Sie können jederzeit Zwischenfragen stellen, natürlich, weil das, wir reden zwar, aber eben mit Ihnen. Ja? Und das kann ja durchaus heißen, dass Sie das auch machen, mit uns reden. Wenn Sie danach Fragen haben oder eine Bemerkung, einfach immer gleich Hand und dann kann es direkt reingehen. Herr Feigl hat vorhin, das ist vielleicht so ein bisschen auch verwirrend, wenn man so zuhört und denkt, ja Moment, es gibt also die Öffentlich-Rechtlichen, ne? Dann gibt es eine privat-kommerzielle Szene und dann war ja auch so mit Fragezeichen für unser Panel hier, gibt es dann noch so diese dritte, was machen die denn publizistisch, ist das jetzt relevant oder ich habe vorhin mal so polemisch gesagt, es wäre aus meiner Sicht auch so, dass im ganzen Land überall relevante Inhalte entstehen könnten von Leuten wie Ihnen, wie uns ohnehin, wie von ganz vielen Menschen in allen möglichen Sprachen. Moment mal, also wie denn jetzt? Soll der Öffentlich-Rechtliche das machen? Was sollen die denn dann jetzt eigentlich machen? Machen die den Rest, das was nicht zu Wort kommt? Diana, bei euch war vorhin auch so ein bisschen, da kommen die Studentinnen rein und raus. Und da gibt es auch in Afrika Leute, in Afrika, in dem Land da unten. Also in Regionen werden eure Sendungen gehört, wo Leute herkommen, die jetzt hier leben. Was ist denn aus deiner Sicht die publizistische Relevanz von einem offenen Kanal in Merseburg in dem Ort, wo ihr zu sehen seid?
Genau, also so von außen gesehen ist es ja manchmal so, dass man sagt, es interessiert ja jetzt vielleicht nicht, was da so gesendet wird, aber den Einzelnen interessiert es auf jeden Fall. Manchmal ist es tatsächlich vielleicht für eine ganz kleine Zahl von Menschen ganz relevant, was da gesendet wird. Also ich vergleiche es mal ganz gerne mal mit so einem Fußballspiel. Ich sage, mich würde es überhaupt nicht interessieren, 90 Minuten Fußballspiel zu gucken. Zusammenschnitt der Tore, naja, wenn es sein muss, würde ich es mir vielleicht angucken, aber vielleicht nicht mal das, weil mich Fußball nicht interessiert. Aber jemand anderes sagt, natürlich muss es komplett sein. Und es ist ganz wichtig zu wissen, wer wie was gemacht hat. Genau, Kreistagssitzung. Es ist Zusammenschnitt, kann ausreichend sein, aber vielleicht nicht, weil genau die für mich vielleicht relevanten Sachen nicht dabei sind. Also das kommt immer aus das Auge des Betrachters. Und wir haben die Möglichkeit, tatsächlich eben die Bühne zu bieten. Er kann seine Sachen, die ihm wichtig sind, oder ihre Sachen, die den Menschen wichtig sind, tatsächlich veröffentlichen. Und ist einfach nicht eingeschränkt. Und es ist woanders schwierig möglich, tatsächlich die Plattform dann zu haben, das ins Kabelnetz zu strahlen und ja, anderen zu sagen, was man zu sagen hat.
Und trotzdem geht ihr ja einen Schritt weiter. Das ist ja nicht das Urmodell, das... Hallo? Wir gehen einen Schritt weiter, das war ja das Urmodell des offenen Kanals. Ne? Es kommt eine Person und sagt, ich möchte gerne meinen Garten vorstellen. Ich habe so verrückte Dinger da gezüchtet. Und dann kommt die Künstlerin und sagt und so weiter. Aber ihr sagt ja trotzdem, ihr wollt eine Relevanz herstellen, ihr diskutiert auch darüber, wann was läuft. Was ist das? Was ist diese, wie entscheidet ihr denn? Das ist, glaube ich, ein Knackpunkt, ne? Gegenüber, also was ist ein offener Kanal heute?
Das Grundmodell steht irgendwie immer noch, das hieß ja mal so, dass dieses Prinzip der Schlange, was heißt, jeder hat die Möglichkeit zu senden, wenn er seinen Beitrag einreicht, kann er gesendet werden. Dieses ganz Urprinzip irgendwie gibt es tatsächlich noch. Aber natürlich guckt man gemeinsam, die Leute entscheiden, die Beiträge gemacht haben, und wir entscheiden gemeinsam, wann wird der Beitrag gesendet. Also da hat jeder sein Mitspracherecht gesagt, ich möchte gerne, sondern 18 Uhr, weil ich vermute, dass da vielleicht Freunde oder Interessierte schauen, dass die dann eben den Beitrag gucken können. Also das ist jetzt eigentlich so ein Aushandlungsprozess.
Mhm. Ja, bei Kronk ist nicht viel anders. Wir hatten vorhin ein Gespräch draußen über etwas, was hier am gestrigen Nachmittag diskutiert wurde und überhaupt natürlich auch so ein bisschen durchschwingt durch die Netzwerktagung, dass natürlich auch die Öffentlich-Rechtlichen sich neu aufstellen müssen und diskutieren darüber, was ist inhaltlich relevant, wie erhalten wir eigentlich Qualität im Moment von Quote und verschiedenen Ausspielwegen und so weiter. Deswegen würde ich ganz gerne den Armin Roder mal fragen, was auf Bundesebene denn in einer zukünftigen Medienlandschaft die offenen Kanäle im Idealfall sein könnten.
Das war die schwierigste Frage gleich als erste. Vielleicht zunächst mal auf das, was da oben steht. Ich wir wünschen, dass wir nach 90 Minuten rausgehen und dieses Fragezeichen nicht mehr auftaucht und dass wir vielleicht das Wort Dritte durch Geeignete ersetzen. Weil ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, was ist mit dritter Ort der Medienbildung gemeint. Also wenn die Öffentlich-Rechtlichen und die Privat-Kommerziellen damit gemeint sind, da habe ich große Probleme damit. Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen, wir haben es gestern hier im Eingangspanel gehört, tun zwar jetzt auch so, als würden sie das ganz gerne mal machen. Ich glaube, die Privat-Kommerziellen, da sind wir uns alle einig, vieles von dem, was die produzieren, ist Anlass für Medienbildung mit Zuschauerinnen und Zuschauern, aber hat selber zunächst mal damit nichts zu tun. Wir als, wenn wir das als dritte Säule sehen, und ganz kurz, ich zähle jetzt nicht alles auf, was es in Hessen gibt, aber es gibt halt auch einen elementaren Unterschied zu der Struktur hier in Sachsen-Anhalt, deswegen oben auch das kleine M vor dem OK. Das heißt, seit 14 Jahren sind wir Medienprojektzentrum offener Kanal. Bezogen auf Fernsehen gibt es das viermal in Hessen. Aber zu unterschiedliche Struktur gegenüber Sachsen-Anhalt, wir sind Bestandteil der Landesmedienanstalt. Also wir in Kassel haben 6 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon träumen Sachsen-Anhalt, davon träumen die Kolleginnen und Kollegen hier. Und wir sind tatsächlich neben diesem klassischen Bürgerfernsehen inzwischen auch fest anerkannter Bestandteil medienpädagogischer Maßnahmen, Medienbildung, medienpädagogischer Netzwerke in Nordhessen, Südhessen, Osthessen und Mittelhessen. Das mussten wir uns erarbeiten, das ist uns nicht einfach so zugefallen. Aber ich habe auch hier vorher schon gesagt, jammern gilt hier nicht. Ich war in 3 Panels. In 3 Panels wurde gestern und heute nur gejammert über zu wenig Geld und falsch verteiltes Geld. Ich glaube, so habe ich die Frage auch verstanden, was können wir denn da bieten bundesweit? Und da kann man jede Menge. Da gibt es viele Sachen, das äußert sich nicht unbedingt in Medienpreisen und Ähnlichem, sondern zunächst mal überall dort, wo die Leute vor Ort sowas machen, sind das sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Überall dort, wie Tina hat es ja erzählt und Jana wird es noch ergänzen, wo sie sich vernetzen mit geeigneten Partnern, das sind bei uns in Hessen in erster Linie tatsächlich Schulen, Lehrerinnen und Lehrer. Ich war vormittags bei dem Panel Digitale Agenda Sachsen-Anhalt, um dann auch wieder festzustellen, es gibt die Vision, die kommt meistens aus der Politik, und dann gibt es aber die knallharte Ist-Situation an den Schulen. Ich weiß nicht, wer vorher in dem Panel war, der Schulleiter hat das ja noch sehr sachte beschrieben. Ich kenne das noch viel drastischer bei uns in einzelnen Schulen. Und da sind wir geeignete Ansprechpartner. Man will was machen. Es fehlt die medienpädagogische Ausbildung an manchen Schulen, aber es gibt sehr engagierte Lehrkräfte, die kommen dann zu uns. Wir machen zusammen was. Wir sind in der Schule, die Schule kommt zu uns. Wir haben die technische Struktur, die technische Ausstattung, viele Schulen noch nicht haben. Und das nutzen wir dann auch gemeinsam, um hier Medienbildung, wie immer wir sie auch definieren mögen, gemeinsam nach vorgegebenen Zielen umzusetzen. Und das passiert bundesweit an vielen, vielen Standorten. Wie gesagt, das Problem ist die ganz unterschiedliche Struktur. Wir mögen zwar manchmal uns freuen über 60 Jahre Föderalismus im Bereich Bildung, und auch im Bereich Bürgermedien gehöre ich da nicht zu den glühenden Verfechtern dieser Methode, weil ich aus anderen Ländern weiß, gerade was die Situation der Bürgermedien betrifft, bei zentral gesteuerten Regierungen sieht der Support, die Unterstützung dort ganz, ganz anders aus. Bei uns muss man einfach die Landesgrenze überschreiten, um zu sehen, hoppla, hier wird ganz, ganz anders gearbeitet, hier gibt es auch ganz, ganz andere Ressourcen. Im nächsten Bundesland gibt es den und den Schwerpunkt. Ja, da hat man auch versucht, aus den klassischen Bürgermedien, Radio und Fernsehen reine medienpädagogische Einrichtungen zu machen. Oder versucht es immer noch. Also das erschwert das Ganze bundesweit einheitlich zu bewerten, aber das ist zumindest mein Eindruck über den bestehenden Bundesverband, sehr viel Engagement vor Ort im Bereich Bürgerfernsehen, lokale Meinungsvielfalt, Demokratie, aber mehr und mehr eben auch im Bereich Medienbildung. Und ich weiß nicht, wie es hier bei euch im Lande ist, bei uns sind ja auch viele sogenannte freie Medienpädagogen unterwegs, die dann als Auftragnehmer für die Landesmedienanstalt arbeiten. Die waren alle am Anfang mal im Bürgermedium und haben dort ihr Handwerk, ihr Rüstwerkzeug gelernt. Ich glaube, das lässt uns positiv in die Zukunft blicken, wenn es uns gelingt, das, was vor Ort gemacht wird, auch positiv rüberzubringen, zu verkaufen und über eine lokal starke Verankerung das breit zu streuen.
Ich mache jetzt mal was, Ricardo, du musst mal kurz die Ohren zuhalten.
Ich versuche mal den Spieß umzudrehen.
Der stellvertretende Direktor sitzt auch da.
Ja, ich weiß. Es könnte ja sein, die offenen Kanäle und die nicht kommerziellen Lokalradios als sendende Institution, ich würde das nicht unterscheiden natürlich, aber als attraktive publizistische Bereicherung vor Ort sind nur die Krücke für etwas anderes, nämlich eine demokratische Basisarbeit, eine Ermächtigung, eine Mitsprache-Geschichte herzustellen. Und die Sender brauchen wir eigentlich nur, damit die Leute überhaupt kommen, weil es gibt ja ein Interesse, sich zu äußern. Aber das Eigentliche, die Reibung, entsteht dann vor Ort. Wie ist denn das bei euch? Wie würdest du das einschätzen? Gibt es sowas wie ist das für euch ein inhärentes Ziel, also eine Demokratieförderung, oder steht das Programm an erster Stelle? Was ist so das, was das ausmacht im Inneren?
Naja.
Ich frage das mit dem Hintergrund. Wir diskutieren
also beides. Ne? Beides natürlich. Also wir sind schon daran interessiert, das sind alle bei uns, wir wollen ein tolles Programm machen. Also es soll ein tolles Programm sein. Es soll niemand irgendwie denken, oh Gott, was ist das denn? Wie entsetzlich. Also war das in den ersten Jahren davon. Alle, die da mal angefangen haben, wissen noch, wie das war, wie peinlich das war, wenn man sagte, man kommt vom offenen Kanal. Oh Gott. Also das ist wirklich gründlich vorbei. Das ist einfach vorbei. Es hat viele Gründe, warum das vorbei ist. Aber natürlich nicht um jeden Preis. Und für mich persönlich, das mag sich durchaus ändern, mit den Akteuren, die dann irgendwann mal sind, für mich persönlich ist das das Oberste und Wichtigste, dass wir ein demokratisches Projekt sind, also eine Demokratieförderungsinstitution sozusagen in vielerlei Hinsicht. Das gibt aber auch die Satzung der offenen Kanäle her, ne, die ja überall gleich sind und die auch explizit, das ist ja auch, so sind die offenen Kanäle gestartet. Ne. Sie sind gestartet als Projekt der Meinungsfreiheit, und sind also stark, selbst wenn sie eine Erfindung von oben sind, was ja immer so ein bisschen in Stellung gebracht wird, was auch stimmt gegen die freien Radios oder die nicht kommerziellen Lokalradios, die ja tatsächlich von unten gekommen sind als eine Initiative. Es gab viele Leute, die sagten, wir wollen unser Radio. Es gab kaum jemanden, der sagte, wir wollen unser Fernsehen. Es war wirklich eine Gründung von oben. Hat es trotzdem diese Demokratiebegründung, tatsächlich in Artikel 5. Und das gilt auch nach wie vor. Ich glaube, ich kenne auch keine offenen Kanäle, wo das anders wäre. Das ist mir nicht bekannt. Du, Armin, ja. Sind irgendwelche offenen Kanäle abgedriftet, nach rechts zum Beispiel? Weißt du das?
Nee, ich weiß keinen, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Also, wäre ja möglich, aber ist nicht. Also, wir sind alle bürgerlich geblieben.
Ja, da möchte ich noch unbedingt mal dran erinnern an Radio Germania auf dem Kanal Berlin. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand dran erinnert. Auf dem Kanal Berlin, das ist 1999, als Jürgen Linke Obermotz war, ein junger Mann aus dem Beusel-Kiez gekommen. Und hat gesagt, ich möchte hier eine Sendung machen, die heißt Radio Germania. Und hat alle seine Skinhead-Kumpels eingeladen. Und dann ging das da im offenen Kanal hoch zur Sache. Und der Leiter des offenen Kanals, Jürgen Linke, war ein Vertreter der ganz alten Schule und sagte, dieser offene Kanal heißt offener Kanal, weil er offen für alle ist. Und selbst die Nazis, die wir absolut nicht leiden können, dürfen hier senden. Was dazu führte, dass dann die Sendung unter Polizeischutz gefahren werden musste. Und da stand dann im Hof der Wolterstraße standen 4 bis 5 Polizeiwagen rum bei jedem einzelnen Auftritt. Die Jungs sind dann nachher aus dem offenen Kanal rausgeflogen, weil sie bei der Sendung Kaffee getrunken hatten. Sie hatten Kaffee getrunken vor den Mikrofonen, das war verboten, und wurden dann rausgeklickt. Das hat also in der Bürgermedienszene in Deutschland damals noch ewige Diskussionen gegeben, die also jahrelang andauerten, ob das jetzt, wie auch bis heute, es ist bis heute nicht geklärt, ob das jetzt geht oder nicht. Aber die Landesmedienanstalt in Berlin hat damals ihrem Leiter Jürgen Linke auch den Rücken gestärkt und hat gesagt, ja, wir sehen das genauso, also ein offener Kanal ist ein offener Kanal.
Also wir hatten neulich eine Anmeldung eines Nutzers, der sagte, er möchte ein Interview mit André Poggenburg, damals war der noch Fraktionsvorsitzender, machen. Und das hat mich schon ziemlich geschockt, muss ich sagen. Und ich habe mir überlegt, also das hätte ich auch gemacht. Also natürlich hat er das Recht dazu, ihn dahin zu bringen. Andere Politiker kommen auch, aber wir hätten ihn in keinster Weise unterstützt. Also wir haben eine muslimische Mitarbeiterin, die auch ein Kopftuch trägt, die auch das Studium mit einrichtet und so weiter. Also wie kann ich der Frau zumuten, jemandem das Studio zu machen und die Kamera zu führen, der so über Menschen denkt. Und also ich habe, die Lösung war, ja, kommen Sie, wir erklären Ihnen vorher, wie das geht und auch der Gruppe, die Sie mitbringen, und dann lassen wir Sie aber alleine. Das heißt, in dem Moment, wo Sie aufzeichnen, ist keiner mehr da. Ja, das hat dann Gott sei Dank dazu geführt, dass keiner gekommen ist. Also die haben davon Abstand genommen, wahrscheinlich weil sie keine Crew gefunden haben, die sich zugetraut hat, das Studio zu bedienen. Aber wenn sie die gefunden hätten, hätten wir das machen müssen. Also da kommen wir auch nicht raus aus der Nummer, das ist so. Ne? Dann hätten wir uns überlegen müssen, was machen wir vorher und nachher. Und, es ist nicht zu verhindern, das ist einfach so. Das gibt die Satzung nicht her. Ja, leider muss man in dem Punkt sagen. Aber andererseits, wo fängt das an, wo hört das auf? Ne? In der Tat ist diese Meinungsfreiheit und die Freiheit des Ausdrucks ein hohes Gut, wo man wirklich, ich persönlich würde gerne immer sagen, nein, das beschränken wir. Und es sollen noch viel mehr Leute nicht sagen dürfen, was sie so denken den ganzen Tag. Aber Gott sei Dank gibt es ja Gesetze, die das verhindern, meine persönliche Meinung dazu.
Ja, erstmal gibt es ein BGB. Ne?
Ja, ich finde es auch gut so.
Aber ergänzend, auch das ist für mich ein Anlass für Medienbildung. Ja, also Meinungsfreiheit ist ein ganz, ganz hohes Gut. Wo fängt sie an? Wie weit darf sie auch wehtun? Sie muss manchmal wehtun, aber wenn ich das jetzt Leuten draußen vermittle, heißt es zunächst mal, ach ihr gebt dem und dem ja ein Forum. Ja, ja klar, wir würden auch jedem anderen ein Forum geben müssen, solange sie in diesem Bereich Meinungsfreiheit bewegt. Das ist ein sehr hohes Gut, das es auch zu schützen gilt. Aber auch wissend, dass es da harte Grenzbereiche gibt. Und auch daraus kann man wunderbare Projekte mit Jugendlichen, mit Schülern machen, haben wir auch schon gemacht. Und insofern ist das für mich auch ein wichtiger Bestandteil der Medienbildung. Also das ist die eine Säule, wir sind ein Sender, eine Plattform, aber aus vielem, was da passiert, kann man wunderbar auch Projektideen zimmern, die in den Bereich Medienbildung hervorragend reinpassen. Und gerade bei den betroffenen Kindern, Jugendlichen, Schülern, vielleicht sogar besser und eher ankommt und deren Engagement eher steigert als jetzt eine Unterrichtseinheit über, ich erzähle euch mal ganz kurz, was Fake News sind oder sein könnten und gehe nach 2 Stunden wieder und dann haben die Mathematik danach oder Chemie. Also hier kann ich Ihnen sagen, passt auf und lasst uns das ausprobieren. Ja, wir können ja auch da ein Experiment machen, ein Projekt draus machen. Ich glaube, das ist nachhaltiger im Sinne von medienpädagogischer, handlungsorientierter Arbeit als so manche Unterrichtseinheit, die wir auch gerne machen an Schulen, wo ich mir aber hinterher die Frage stelle, naja, fühlt die Schule sich jetzt sicherer, besser und was bleibt tatsächlich bei den Betroffenen hängen?
Bei Korax gab es mal eine Situation, da haben 2 Sendungsmachende ein Interview mit einem NPD-Funktionär gespielt. Mhm. Das sollte spaßig sein, das fanden aber Antifa-Leute gar nicht so spaßig und haben on-air das Studio besetzt und wir haben uns entschieden, die ganze Auseinandersetzung, die jetzt miteinander führen, auch zu senden, inklusive auch der Kommentare, die dann per Telefon kamen. Das war auch interessant. In diesem Sinne, wenn man so will, ein on-air ausgetragenes, medienpädagogisches Projekt. Aber ich kann mir vorstellen, dass an der Stelle vielleicht auch schon Bemerkungen oder Fragen auftauchen. Also fühlen sich jederzeit. Es ist ein heikles Thema. In den NKLs wird das anders beantwortet.
Also mich würde mal interessieren, inwiefern die offenen Kanäle abgesichert sind, dann halt auch eine Art Zensur zu haben und zu sagen, nee, das ist nicht sendefähig, das können wir so nicht ausspannen.
Ja, da muss ich eigentlich was zu sagen, weil da kommt wieder ins Spiel. Ne? Also wir sind letztendlich die Aufsichtsbehörde, die sagt, das, was im offenen Kanal passiert ist, findet statt im Rahmen der rechtlichen Regelung des Mediengesetzes. Und die Zensur, da ist ganz klar, wir sind keine Zensurbehörde, wir sind keine Medienpolizei. Das Einzige, was wir machen, ist, falls Beiträge gelaufen sind, Herr Hecke nickt mit dem Kopf, ist ein Gremienmitglied, wir stellen dann solche Sachen, von denen wir der Meinung sind, das ist eine Grenzüberschreitung, die stellen wir vor, im Programmausschuss und letztendlich dann in der Versammlung und verlassen uns dann, geben den Gremienmitgliedern eine Beschlussempfehlung und sagen, wir sind der Meinung, dass das eine Grenzüberschreitung ist, Zensur gibt es nicht bei uns. Aber wir sagen schon den lokalen Akteuren, so nennen wir die Leute, die hier sitzen, wir sagen ihnen schon, wo aus unserer Sicht die Grenzen sind, also was noch geht und was nicht geht. Aber bisher, ich habe es vorhin angedeutet, waren es immer so Sachen, die in Richtung Werbung geht oder in politische Werbung. Politische Werbung ist untersagt. Sie dürfen natürlich einen Landtagsabgeordneten ins Studio bitten und sagen, können wir mal Ihre Einschätzung zu den und den Fragen haben, wenn das redaktionell bearbeitet ist. Wenn der Landtagsabgeordnete aber selber da sitzt und sagt, ich habe hier eine eigene Sendung, die heißt jetzt Ricardo Feigl, ne? Klack, erklärt Ihnen die Welt. Das ginge nicht, das haben wir auch schon beanstandet. Wir haben solche Sachen dann auch bis zum bitteren Ende dann durchgefochten und letztendlich auch Recht gekriegt. Es geht aber um solche Sachen oder um Jugendschutzgeschichten. Ich sagte das vorhin schon mit den Videos, die laufen, aber eine Zensur findet definitiv nicht statt. Wir sagen denen auch nie, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Letztendlich können sie es auch nicht. Ne? Also Bettina Wiegand, es wird schwierig, sie hat es ja gerade auch gut erzählt, sie könnte niemand sagen, sie dürfen wir nicht senden von vornherein. Das geht
also
gar
gibt
nicht.
Es keine Art von Verträgen, die sagen, nicht gegen freiheitlich-demokratische Grundordnung?
Bei den offenen Kanälen ist das mehr als schwierig. Die freien Radios haben in ihren Satzungen drinstehen, dass sie
die Grenzen sind natürlich
Strafrecht und so weiter, ganz klar. Also wir machen natürlich überall, gibt es eine technische Prüfung. Also jedes Band, das da sage ich noch, war das schon längst vorbei. Also jede Datei, jeder MP4-File, die eingereicht wird oder die da on air geht, die wird natürlich vorher mal kurz so drüber geguckt, ist das technisch in Ordnung. Und wenn dann Hakenkreuze auftauchen, pornografische Inhalte, dann ist das ein Straftatbestand. Und dann können die also von sich aus sagen, nein, diese Freistellung können wir nicht unterzeichnen, weil das ja letztendlich im Auftrag der Medienanstalt erfolgt, ein ganz komplizierter Vorgang im Prinzip, aber es gibt die Möglichkeiten dann zu sagen, nein, das können wir nicht. Aber eine Zensur findet definitiv nicht statt.
Absolut. Ist die juristische Erinnerung.
Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn es genau zu diesem Komplex kommt. Ich wusste, es kann nur Radio Germania als Beispiel kommen. Es gibt 130 Bürgersender in Deutschland seit 30 Jahren. Das war bis jetzt der einzige Fall, der in den 80er, 90er Jahren passiert ist, aber der heute noch als Paradebeispiel gilt. Unsere Versammlung in Hessen, der LPR, hat in den letzten 15 Jahren viel öfter sich Gedanken gemacht, ob sie ein Sendeformat bei RTL 2 vielleicht auch schon im Vorfeld verbieten kann, weil es gegen die Menschenwürde verstößt.
Das
Frühstücksfernsehen. Nein. Nein, das war damals Big Brother, heute lächeln wir alle drüber. Aber das hat bundesweit für Aufruhr gesorgt und nicht Sendungen in offenen Kanälen oder nicht kommerziellen Radios. Ja? Wobei man da ja das Gefühl hat, jeder darf, um Gottes Willen, was kann da alles passieren? Also ich glaube, 30 Jahre Geschichte der Bürgermedien in Deutschland hat gezeigt, die Teile der Gesellschaft, die das nutzen, sind brav und anständig, testen mal aus, wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit. Aber darüber hinaus, glaube ich, kann man sagen, ist das dahingehend eine Erfolgsgeschichte.
Wahrscheinlich ist auch der Weg über Streamingdienste zu leicht,
viel einfacher. Und heute kommt ja dazu, ja, die suchen sich andere Vertriebswege, andere Verbreitungswege, zumal, und das glaube ich ist einheitlich, es darf keiner anonym senden. Herr Pardo hat es ja vorhin gesagt, es gibt einen Sendeverantwortlichen für jeden Beitrag. Ja, und der muss uns bekannt sein.
Der unterschreibt und
der unterschreibt auch. Der unterschreibt.
Und die beraten. Ich finde es aber trotzdem interessant, die Frage nochmal aufzunehmen, weil wie ja schon klar wurde, in den nicht kommerziellen Lokalradios, wie es juristisch heißt, ist das anders. Da entscheiden die Sendungsmachenden gemeinsam über das Programm. Das heißt, die können sehr wohl bei Radio Korax zum Beispiel sagen, das findet bei uns nicht statt. Das meint übrigens nicht nur Nazis. Das meint auch durchaus, wir wollen kein RTL-Plagiat. Dafür ist der Platz viel zu wertvoll. Es gibt nicht viele, wir haben zwei Radios in Sachsen-Anhalt. Das ist viel zu wenig. Es könnte in jeder Stadt, so ein Radio ist relativ schnell herstellbar. Das heißt, wenn wir da dieses Programm haben, dann darf das nicht passieren, dass sozusagen da auch nochmal RTL probiert wird. Gibt's auch schon. So, also das können die Sendungsmachenden, und ich würde die Frage gerne nochmal zurückgeben, weil das ist ja schön, dass wir das BGB haben und die Sendungsverantwortung, aber basisdemokratisch betrachtet, Diana, wäre das für euch ein Modell, dass alle Sendungsmachenden über das Programm entscheiden?
Wie bei euch oder was?
Ja. Das nicht die Einzelperson, ist das sozusagen, also im Unterschied Ist das spannend?
Nee, ich glaube, weil Fernsehen einfach auch anders läuft als Radio. Mhm. Also es ist dann, was weiß ich, eine Dokumentation, die vielleicht eine Zeit dauert, bis der Beitrag fertig ist, die von 3-4 Leuten vielleicht gemacht wird. Und wenn dann irgendein Gremium darüber entscheiden sollte, ob das jetzt gesendet wird oder nicht, ist es bei einer Radiosendung, die irgendein Thema gerade vielleicht hat, ganz anders. Wenn man sagt, man hat jetzt eine Stunde Radiosendung mit dem Thema XY, da kann man vielleicht viel anders beraten als bei einem Film. Also ich glaube, das würde gar nicht so passen. Und ich finde es auch sehr gut, dass tatsächlich eben der Nutzer, der einzelne Mensch oder diese Gruppe dann eben entscheidet, wir wollen das so senden. Und derjenige ganz bewusst unterschreibt und sagt, ja, ich möchte das senden. Und wenn mal was irgendwie Problematisches wäre, wäre ja auch mal beraten und sagen, guck hier, das sind die gesetzlichen Grenzen, die du hast, du musst es unterschreiben.
Inwiefern sind offene Kanäle und nicht kommerzielle Lokalwelt eigentlich dazu verpflichtet, eine gewisse politische Neutralität zu wahren? Weil ich höre, dass einem Sendewilligen die Unterstützung verwertet, wer ja eine Diskussion oder eine Moderation mit einem AfD-Politiker führen will, finde ich das schwierig, weil man sich ja die Meinung nicht teilt. Aber ich bin der Meinung, man muss die Person, die einen Sendung und Schatz unterstützt, unabhängig davon, welchen Politiker interviewt, solange es in einem demokratischen Rahmen ist. Und gesetzlich ist die AfD eine demokratische Partei.
Naja, ich bin ja nicht gesetzlich dazu verpflichtet, die Leute, die bei uns senden, zu unterstützen. Also ich bin nicht dazu verpflichtet, das Studio für die zu bauen, die Kamera zu führen, sodass es toll aussieht. Das bin ich nicht, das ist unsere eigene Entscheidung. Und wenn ich dazu verpflichtet wäre, müsste ich das machen. Aber so mache ich das natürlich für Sachen, das ist die Freiheit des Vereins und der Leute, die dort arbeiten, für Sachen, die für uns, die ich wichtig finde, die für uns interessant sind und so weiter, was übrigens 99,9% aller Fälle betrifft. Aber dieser eine Fall, wo so jemand wie Poggenburg Unterstützung haben will von uns, das muss ich nicht.
Aber die Unterstützung hätte es ja im Vorfeld gegeben.
Also die hätte es im Vorfeld gegeben.
Was halt sozusagen diese Beratung und technische Einführung wäre ja da gewesen.
Ich wäre zum UK Klassik zurückgekehrt und hätte gesagt, so hier sehen Sie die Regie, hier sind die Kameras und jetzt mischen Sie mal schön. Und hier geht das Licht an und aus.
Oder? Ja, ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen. Sie hatten ja gemeint, dass es nicht so leicht machbar ist, in einem offenen Fernsehkanal den Verein, der dahinter steht, entscheiden zu lassen, was gesendet wird, was nicht gesendet wird, so wie jetzt im Radio. Ich frage mich, warum das nicht gehen soll. Also ich kann ja als offener Fernsehkanal genauso darüber intern abstimmen, wofür wollen wir unsere technischen Geräte zur Verfügung stellen und wofür nicht.
Genau, also wir haben ja eine Satzung und die Satzung ist, also dass eben sozusagen alle senden dürfen, die Mitglieder sind, also es gibt bei uns vielleicht auch nochmal unterteilt, es gibt anders als bei Korax ist nicht jeder Mitglied, der sendet, sondern man kann Mitglied werden, um die Idee des Vereins zu unterstützen. Da muss man aber überhaupt nicht selber produzieren, man kann sagen, ich bin passives Mitglied, weil ich die Idee gut finde oder ich bin vielleicht aktives Mitglied, weil ich selber produziere, muss ich aber eben nicht. Also, und bei Korax sind alle Mitglieder, die produzieren wollen, ne? Ihr müsst bei euch muss man Mitglied werden. Da ist es schwierig, was für ein Gremium sollte man denn finden? Also die Vereinsmitglieder, die sich dann treffen müssten, um über das Programm zu entscheiden. Also logistisch würde ich mir das jetzt gerade sehr schwierig vorstellen, dass die sich wöchentlich treffen müssten, freiwillig, zusätzlich noch, um dann die Filmbeiträge anzuschauen, die in der Zeit entstanden sind, um zu entscheiden, welche Filmbeiträge werden gesendet. Also es wäre schon logistisch, fände ich das sehr schwierig. Und es ist ja gerade die Idee, dass tatsächlich alles ins Programm darf. Also wenn jetzt jemand entscheiden, eine Gruppe entscheiden würde, das Thema ist nicht relevant, aber für den einen, der den Beitrag gemacht hat, der sein Herzblut da reingesteckt hat, der vielleicht 5 Jahre irgendwas recherchiert hat und dann endlich den Beitrag fertig hat und das Gremium meint dann, das ist jetzt irgendwie uninteressant. Also das wäre ja, nee.
Nee, geht auch nicht anders. Also, das Mediengesetz ist da ganz deutlich. Das Mediengesetz sieht den offenen Kanal einfach nur als Plattform, wo jede Frau, jeder Mann hinmarschieren kann und sagen, ich möchte hier einen Beitrag machen. Und der nicht abgelehnt werden kann. Ganz einfach, das ist relativ einfach. Das ist total simpel. Oder wird das so, im Prinzip der Schlange, wie es kommt, wird es gesendet. Also die offenen Kanäle haben keinen einfach. Im Gegenteil, wenn es dann Beschwerden gibt, wir machen also alle 2 Jahre eine Lizenzrunde. Und da wird unseren Gremien vorgetragen, was da passiert ist in den letzten 2 Jahren. Und wenn dann Beschwerden kommen, dann werden die da vorgetragen. Also die Gremienmitglieder werden schon darüber informiert, dass sich
Frau Meier, Herr Schulze darüber beschwert hat, dass er beim offenen Kanal Magdeburg nicht gesendet hat. Und dann würde das da thematisiert werden. Und das Mediengesetz sagt, jeder muss senden können. Unabhängig davon, was die Inhalte liegen. Es darf nicht strafrechtlich relevant sein. Das ist das Einzige, was wir einschreiten. Während die freien Radios, die nicht kommerziellen Lokalradios, wie wir sie nennen, im Gesetz entsprechend, mehr einem richtigen Radio ähneln, so wie SAW oder Brocken, wo also man entscheiden kann, das ist unser Programm, das ist so und so ausgerichtet.
Nein, das ist ein richtiges Radio, sagst du. Ja.
Nicht richtig, ja. Nein, recht, es ist richtige Radio. Mehr, also deutlicher gleichgestellt als ein offener Kanal. Ein offener Kanal ist eine ganz, ganz eigenartige Konstruktion rein rechtlich. Jeder einzelne Nutzer ist im Prinzip gleichgestellt dem Verantwortlichen von ProSieben. Das ist eine Analogie, die wirklich relativ deutlich ist, weil ProSieben gibt es einen Verantwortlichen für das gesamte Programm. Im offenen Kanal, wenn ich eine Stadtratssendung übertrage, gibt es einen Verantwortlichen, der für diese Sendung verantwortlich ist. Und das ist eine Analogie, die es bei den Radios so nicht gibt.
Da. Das war das, was du auch beitragen wolltest, oder?
Ja, ich wollte auf das Mediengesetz hinweisen, ich habe das schon gemacht, aber nochmal zu der, mein Name ist Walter Pesky, Stellvertreter, Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und hat die Anfangsphase der offenen Kanäle damals noch bei den Schulen das private Verhältnis geleitet und hat die Medienlehre in Fahrt des Raumausschusses nach Kassel, Ulm und anderen Städten begleitet und organisiert, wo man sich auch nochmal, um das vielleicht nochmal einzutüten und einzuordnen, die Regeln dachten, dass offene Kanäle und Bürger und nicht kommerzielles Radio das ganz Schlimmes ist. Und haben sich dann überzeugen können, zum Beispiel auf dem Kanal Kassel, dass wir hingefahren sind, dass da wirklich also die älteren Herrschaften am Herdstamm gekocht haben, das mit dem Bürgermeister gemacht haben und der Punk, den es damals noch gab, der Punk stand hinter der Fernsehkamera. Und ich habe gesagt, das ist total easy. Und die sind rumgefahren, die waren in Ulm, die haben sich nicht kommerzielles Radio angesehen. Und in Rheinland-Pfalz, in Worms und auch in Kamelen. Und die kamen also mit aus dem Gremium, die kamen mit leuchtenden Augen wieder nach Sachsen-Anhalt zurück und haben gesagt, also wir wollen das, da sind ja auch Landespolitiker drin, wir wollen offene Kanäle in Sachsen-Anhalt haben. Und das gab es ja auch relativ schnell mit einer Unterstützung. Und die Unterstützung ist ja heute auch noch da. Und wenn man das sieht, was wir an Programmbeschwerden hatten im Laufe der Zeit, also ich bin seit 1992 da und habe hier in Halle ein Programmreferat, ich habe eine Übersicht, was an Beschwerden im kommerziellen Bereich gibt und in den anderen Bereichen. Und was haben wir denn an, bei den Tausenden von Sendungen im Radio und in den offenen Kanälen, was haben wir denn an Beschwerden gehabt? Es waren schon mal ein paar Sachen da, die sind behandelt worden, aber ich glaube, dass da nichts ist, was irgendwo den ganzen Bereich in Frage gestellt hat. Das haben wir eine Unterstützung und eine Bereicherung. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen in der Unterschiedlichkeit, wie gesagt, das ist eine solche tolle Farbe und Bereicherung auf der Medienlandschaft, auch wenn man in Ständer mal ist und auch 5 Stunden Musik hört, in der Altmark wird gerne gesungen und getanzt. Das ist einfach, das ist toll. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand jetzt sagt, das ist nichts, das ist keine Bereicherung. Und gerade in dieser Unterschiedlichkeit find ich ganz, ganz toll. Und es ist, niemand würde aus dem kommerziellen Radiobereich jetzt sagen, ob wir jetzt von Radio SAD oder Radio Bock ist, Radio Korax ist was ganz Schlimmes. Die finden das total cool, weil da finden die Experimente statt und da guckt auch der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk drauf und sagt, was wird da experimentiert und was kommen da für tolle Sachen raus. Und dann, so hat sich jeder in seiner eigenen Art entwickelt, in Merseburg, Dessau oder in Stendal, in Salzwedel, anderswo, wo ich gesagt habe, das ist toll und manchmal muss man auch über die Beiträge schmunzeln, aber ich fand das in Stendal sehr wunderbar, wie die, das ist woanders auch so, aber da habe ich es eben so intensiv erleben können, da über 5 Stunden, wie die Veranlassung. Dass man, ja, es ist eigen, aber so, aber das ist toll, wie die mitfiebern, wie die musizieren. Das ist ausgerichtet, und wie die sagen, wenn die dann die alten Sendungen sehen und die Vorstandsmitglieder, das haben wir gesehen, dass die sich dann auch mal eine Träne aus dem Auge wischen, weil sie einfach sagen, die haben eine tolle Zeit verbracht. Oder der älteste Nutzer des OK, Bettins, der gesagt hat, ich hätte gar nicht gewusst, was ich die ganze Zeit machen soll. Ich werde die Kamera so ungefähr mit ins Grab legen, aber das ist ja diese Zeit im offenen Kanal Bettin. Und das ist das Tolle. Das ist nicht die Reichweite, sondern das ist das Machen vor Ort, und dass wir uns immer wieder über Finanzen und sonstige Sachen unterhalten müssen. Das haben wir in anderen Bereichen auch, glaube ich.
Ja, das ist ja schön, das wollten wir nämlich auch machen. Der René meldet sich gerade, ich wollte gerade sagen, es ist ganz schön, dass von den Experimenten auf Kurs gesprochen wurde. René Langner ist einer von denen, die Experimente machen, ein Hörspiel auf Verlangen, wo Leute anrufen können, Stichwort geben, und dann wird on-air in Echtzeit ein Hörspiel kreiert, und ist selber aber auch Lehrer in der Saaleschule als Medienpädagoge. Voilà.
Genau, also was ich halt gut finde, ist dieser Gegensatz, wenn wir mit Medienpädagogen in der Schule arbeiten, ist ja eigentlich in so einem Korsett gepflanzt ist, sozusagen zwischen Mathe und Chemie. Oder kommt zwar ein bisschen so tropfenweise an einzelne Schüler und Schülerinnen was vermittelt, was nicht langfristig ist und was natürlich von außen in ein Zeitkorsett gepackt ist. Das ist halt der Vorteil vom freien Radio oder von offenen Kanälen, dass wirklich die das von intrinsisch haben, also von sich aus haben, oder vielleicht mal angestupst worden sind von irgendjemandem, der muss kein Medienpädagoge sein, die Lust haben, sich auszuprobieren und in einem geschützten, aber auch völlig freien Rahmen. Und das bietet Radio Korax, und das bieten die offenen Kanäle, soweit ich das weiß, auch in anderen Bundesländern unterschiedlich. Und das ist total wichtig ist, und das ist vielleicht sogar noch eine größere Relevanz, was die Nachhaltigkeit betrifft, als das Schule jemals könnte. Schule kann es flächenmäßig als Information verteilen, kann mal anstupsen und Ideen geben, aber das spezialisieren oder das wirklich machen, das machen eher offene Kanäle oder freie Radios.
Danke dir für diese wunderbare Brücke. Ich wollte nämlich Diana auch genau das fragen. Ihr macht relativ viel mit Partnerinnen und Partnern vor Ort. Wie sieht denn das genau aus? Also wie nochmal, 2 Stellen sind wahrscheinlich 4,5, weiß ich gar nicht, wie ist das denn?
Drei
Leute aufgeteilt. Wie schafft ihr es zusätzlich zu Programmen dann tatsächlich mit Partnern und Partnern so zu agieren? Also quasi medienpädagogisch an Schulen, wie läuft denn sowas?
Also wir haben das Glück, wir sitzen, wie gesagt, am Campus in der Hochschule Merseburg, Kultur- und Medienpädagogik, was auch René studiert hat. Viele unserer Teamer, Mitarbeiter speisen sich tatsächlich eben auch aus Absolventen oder noch Studierenden, die das als Praxiserfahrung gerne nutzen. Wir sehr froh sind, dass wir da eine Kooperation haben. Wir sind sehr dankbar, wir haben vom Landkreis, von dem Jugendamt, Frau Böhm sitzt auch dort hinten, eine Förderung und haben 2 Fachkräfte für den Jugendmedienschutz, die im Landkreis unterwegs sind. Das wiederum auch auf 3 Leute aufgeteilt, sodass wir 3 zusätzliche Mitarbeiter haben, die tatsächlich im Landkreis medienpädagogische Projekte, präventiven Jugendmedienschutz anbieten, also ganz unterschiedlich, ob das jetzt, manchmal ist es tatsächlich auch nur so, dass die in die Schule fahren, 2 Stunden einen Input zu einem bestimmten, aber aktuellen Thema vielleicht haben, es sind aber auch sehr viele Praxisprojekte, und zusätzlich haben wir eben die Studierenden, die wir in die Projekte mit einbetten, also wir bilden die nochmal für uns als Teamer aus, dass die dann nochmal sozusagen diese praktische Komponente auch haben, wie fahren wir bei uns Projekte und nehmen die dann mit zu den Projekten. Zum Beispiel Kindermedienfest ist ein Projekt, was vorhin schon angesprochen war, was auch gefördert ist, zum Teil über das Jugendamt, zum Teil über die Medienanstalt, und wir sind dann dort in Bibliotheken, in Jugendzentren unterwegs und machen dort so Stationsbetrieb, dass die Kinder erstmal einen Einblick kriegen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie funktioniert denn Trickbox, wie funktioniert denn Bluebox. Das sind natürlich auch kurze Sachen. Wir gucken dann auch mittlerweile so, dass wir sagen, wir versuchen ganz viel mit freier Software zu arbeiten, um es einfach ein bisschen nachhaltiger zu machen, dass die dann auch weiterhin in ihrer Schule, in ihrer Einrichtung damit arbeiten können. Dass wir nicht sagen, wir kommen jetzt hier mit teurer Technik an und teurer Software, aber hinterher, okay, es war mal schön zu sehen, sondern wir versuchen es immer gleich so runterzubrechen und auch Handlungsempfehlungen mitzugeben, wie könnt ihr das in eurer Einrichtung dann weiter nutzen, weil wir können den Bedarf ja gar nicht decken, aber aber wir können eben den Impuls geben. Wir machen auch sehr viele Lehrerfortbildungen, um eben da dann in dem Bereich in die Schulen dann was noch reinzugeben, weil auch da können wir natürlich nicht alles abdecken. Zusätzlich haben wir noch eine Mitarbeiterin, die über Demokratie leben bei uns angestellt ist, die als Bildungsreferentin da ist, da eben dann eher in, ja, da geht es schon eben so, ja, Demokratieförderung gegen Rassismus und so weiter, Projekte auch an Schulen und Einrichtungen durchzuführen. Die sind aber alle, diese zusätzlichen, sind eben für zusätzliche Projekte da und nicht für den Grundbetrieb des offenen Kanals. Es ist uns sehr wichtig, dass das eben erhalten bleibt, dass jeder einfach, egal wann, kommen kann und sagen kann, ich brauche Unterstützung bei meinem Beitrag. Und dann ist jemand da, der eben am Schnittplatz hilft oder der bei einer Studiosendung hilft oder eine Kamera erklärt oder irgendwie Hilfestellung geht, wie man vielleicht überhaupt erstmal rangehen kann an ein Projekt. Und das darf nicht verloren gehen, dieser Grundgedanke, das ist auch wirklich ganz wichtig, neben den ganzen vielen Projekten, die uns auch sehr wichtig sind, dass die stattfinden, aber dass diese Grundidee weiterhin lebt, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat.
Wir können auch gleich nochmal mit Bettina konkret weitermachen, was den Magdeburger Ricardo Feiger vorhin schon erwähnt, dass natürlich nur nochmal zur Erinnerung, ne, dass aus dem Alltag des ich nutze so einen offenen Kanal oder ein nicht kommerzielles Lokalradio, allein darüber jede Menge Leute in Jobs kommen, auch wenn das jetzt nach einem neoliberalen, kurz dahingeworfenen, aber das ist tatsächlich so, es gibt eine, bei Coax habe ich es mal hochgerechnet, es sind mittlerweile 3.750 Leute, die längere Zeit quasi sich selbst schulend, also Praktikum, FSJ, was auch immer, gemacht haben und davon sind über 200 in properen Medienjobs, also die länger bei uns waren. Ja. Es geht jetzt nicht um mal so, ja, die haben auch mal Sendung gemacht, sondern tatsächlich so als direkter Effekt im Anschluss sich beworben mit der Praxis und so weiter. Aber wir sind ja gerade bei dem, was auch so ein bisschen mit dem Fragezeichen, ne, wie weit können wir als Player im medienpädagogischen Bereich tatsächlich nachhaltig, hat die Anna gerade ins Rennen gebracht, tätig werden und deswegen, wie sieht es bei euch aus mit den Projekten, wie funktioniert es? Also was funktioniert gut, was bräuchte eine andere Nachhaltigkeit, aber wo seid
ihr? Naja, es gibt ja Gott sei Dank viele Projektmittel, also ganz, das kennen Sie wahrscheinlich auch alle, Kultur macht stark, das wirklich eine schöne Vorlage ist für Projekte an Schulen, die immer gut laufen. Ich kenne keine Ausnahme. Die sind auf Langfristigkeit angelegt, das ist nicht mehr nur 3 Tage oder eine Woche, sondern die laufen halt über 6 Monate, über 12 Monate. Und da kommen super schöne Sachen mal raus und das ist auch nachhaltig, wie es nur sein kann, weil die Schülerinnen und Schüler, die da mitmachen, tatsächlich Kompetenzen erwerben, die sie ja auch nicht wieder vergessen. Die können danach halt einfach mit einer Kamera umgehen und haben ein Drehbuch geschrieben oder je nachdem, was wir da gerade machen.
Macht ihr also, das über Themen oder über die?
Ja, wir machen das immer über Themen. Also zum Beispiel jetzt habe ich gerade ein Projekt beantragt fürs nächste Jahr, das ist nur eins von mehreren, das heißt Sag Nein. Das ist so die Idee, wann musst du Nein sagen, wann hast du schon mal Nein gesagt, wann war das schwer, Nein zu sagen, also das ist die Frage nach den eigenen Grenzen, also jeder kann sich sofort, es läuft sofort ein Film ab, ne, bei jedem von uns und ich denke bei den Kindern auch oder bei den Jugendlichen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt und so ähnlich heißen alle Projekte, also das letzte, was eigentlich das gleiche ist, hieß Wagemut, ne, spricht das Ganze von der anderen Seite an, wann warst du schon mal mutig, es wird was Ähnliches dabei rauskommen, wobei ich dieses Sag-Nein noch fokussierter finde. Ja, und also solche Sachen, das heißt, es geht immer um Themen und um Reflexion der eigenen Lebenswelt, der eigenen Möglichkeiten und Gedanken und Einstellungen und das medial darzustellen. Also wir machen nie sowas wie Trickfilmwerkstatt. Wir hängen das immer auf an irgendwas. Wobei man auch eine Trickfilmwerkstatt natürlich dann aufhängt, aber ich kann einfach keine Trickfilmwerkstatt beantragen, einfach nur so, um eine Trickfilmwerkstatt zu machen.
Interessant. Ich glaube gestern schon mal, ich weiß nicht, von Ihnen waren sicherlich auch Leute dabei, die Diskussion, was sozusagen externe medienpädagogische Akteure oder Netzwerke eigentlich alles gerade so auffangen. Und deswegen würde ich den Armin Ruder auch gerne nochmal fragen, mit bundesweitem Überblick, welche Rolle denn gerade die offenen Kanäle da in der medienpädagogischen Bildung an Schulen spielen aus deiner Sicht.
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Du kannst ja bei uns aus Kassel oder aus Hessen sagen, wir sind da fester Bestandteil in Netzwerken. Das heißt, wir können es nicht alleine stemmen, aber je nach Bedarf an den Schulen sind wir immer mit dabei, zusammen mit anderen. Das hat sich fest etabliert. Es gibt Bundesländer, ich glaube, gerade Schleswig-Holstein, das ist ganz aktuell, die haben ohnehin eine Ausnahmesituation bestens verankert seit Jahren, seit Jahrzehnten als Bürgerfernsehen, haben es geschafft, sich quasi rauszulösen aus der Abhängigkeit einer Landesmedienanstalt, sind jetzt der eigene Anstalt des öffentlichen Rechts. Und ich glaube, letzte Woche groß gepostet, so und so viel, 100.000 von der Landesregierung an Medienbildungsmitteln, um tatsächlich Medienbildung im Land zu koordinieren, zusammen natürlich mit den Schulträgern. Also ein ganz hohes Standing, das sie sich da erarbeitet haben, in beiden Bereichen, Bürgermedium und Medienbildungszentrum. Und wie gesagt, das ist von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich strukturiert, weil es auch unterschiedliche gesetzliche Vorgaben gibt. Ja, also, wenn ich nach Niedersachsen fahre, dort sind die Bürgermedien erstmal jetzt verpflichtet worden, nicht jetzt, sondern schon länger her, so eine Art Lokalfernsehen zu spielen. Ja, also ehrenamtlich sollen die so tun, als schaffen sie es, die täglich eine aktuelle Lokalberichterstattung herzustellen. Hat man sich was davon versprochen? Ich kenne die letzten Ergebnisse noch nicht, aber wäre für uns jetzt undenkbar gewesen. Zumal ich komme aus dem kommerziellen, lokalen TV-Bereich. Ich weiß, die Schweinearbeit, es ist täglich ein aktuelles Programm, auch auf eine Region begrenzt zu machen, das den Namen auch verdient. Das kann man von Bürgermedien, sollte man so bitte nie erwarten. Im Bereich Medienpädagogik, Medienbildung, ja, da gibt es Potenziale. Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben auch strukturell, zumindest bei uns in Hessen, die Möglichkeit, Sachen anzubieten. Die hat kein Medienzentrum, die hat keine frühere Kreisbildstelle. Bei uns gibt es das und das nehmen natürlich auch Schulleitungen, Lehrkräfte, Kita-Einrichtungen, aber auch im außerschulischen Bereich die Abnehmer sehr gerne an. Und darauf lässt sich aufbauen. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir reden hier nicht über Geld, sonst würde es gleich einen Jammer geben. Bei uns dürfte ich gar nicht jammern, wenn, dann wäre das allerhöchstes Niveau. Deswegen jammer ich da nie. Aber die Möglichkeiten hat halt nicht jedes eigene Medium in jedem Bundesland. Ich empfehle halt dann, guckt mal die Erfolgsbilanz in Hessen. Vielleicht könnt ihr in kleinen Teilen was übernehmen und dann der Blick auf die Beauftragten in den Landesmedienanstalten. Vielleicht findet ihr dafür auch noch den oder den Topf, um diese Bürgermedien mit einem zweiten Standbein als Medienbildungseinrichtung auf Dauer zu stärken. Und wenn wir auf beiden Bereichen uns da positiv weiterentwickeln, dann warte ich. 268 Jahre, das erlebe ich dann noch, das war ein Eingang. Und dann wäre es wahrscheinlich wirklich toll, in jeder mittleren Großstadt ein Medienbildungszentrum inklusive Bürgermedium zu finden auch und zu besuchen.
Auch auf dem Land.
Würde ich sogar noch mitfahren, dann schaffen wir das noch?
Als Stadtbibliotheken. Also ich bin am Anfang immer gefragt worden, wo sind denn Ihre Visionen? Und meine Vision ist nach wie vor ein Bürgermediensender, wie es Stadtbibliotheken gibt. Überall, wo Bücher stehen, ist jemand, der eine Sendung machen kann oder zeigt, wie es geht, mit 3, 4 Leuten. Das ist eine Vision, die nicht extrem utopisch ist. Ich darf da nur mal so an die USA erinnern. Also da gibt es kaum eine Highschool, wo es nicht ein eigenes Fernsehstudio gibt und ein Radiostudio. Das ist für die relativ selbstverständlich. Und ich denke auch, so was wir hier durchaus machen.
Also das ist für die BBC auch selbstverständlich.
Ja. Bei uns, also die Kooperation mit Bibliotheken sind, glaube ich, auch schon bei vielen
tatsächlich da. Bibliotheken wären tolle Orte, das habe ich immer von geträumt, muss ich ehrlich sagen, es leider nie geklappt, aber die Stadtbibliotheken sind tolle Orte, da sind ähnlich engagierte Leute, die also nur dann eben mit dem bedruckten Medium arbeiten, aber die auch tolle Ideen haben, mit relativ geringen Ressourcen, ganz tolle Sachen auf die Beine stellen, und ich habe immer gedacht, ja, könnte man vielleicht mal Synergien herstellen, aber das hat, glaube ich, noch nirgendwo so geklappt.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich gerade voll auf dem Weg. Also ganz viel, ja. Also Medienpädagogen sind in Bibliotheken angestellt und die produzieren ja mittlerweile eben dann auch da dort kleine Filme zu den Büchern, die da sind. Also
das sollte man mal drüber nachdenken.
Ja, tatsächlich ganz viel.
Jetzt ist aber trotzdem seit 2000 nichts weiter lizenziert worden in Sachsen-Anhalt und die Gründe dafür sind ja allen hier zumindest bekannt. Das ist begrenzt. Es gibt aber eine Netzwerkstelle Medienkompetenz, zum Beispiel an der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, die ja durchaus auch die nicht kommerziellen Hörfunk- und Fernsehanbieter mit berücksichtigt, inklusive hat. Da kann ja was draus wachsen, unter anderem vielleicht auch eine Forderung an die Politik. Wir sind ja so ein bisschen in der Wünsch-dir-was-Runde. wie ist denn das seitens der Medienanstalt? Was für eine, wo seht ihr denn die Landespolitik auch in der Pflicht, was die Medienpädagogik mit der Inanspruchnahme der offenen Kanäle und NKL-Radios meint?
Ja, das ist kein Geheimnis, dass also die Mittel, die der Landesmedienanstalt aus dem Gebührenaufkommen, aus den Haushaltsabgaben zur Verfügung stehen, sind mittel- bis langfristig rückläufig. Das wird nicht mehr, es wird weniger. Unsere Aufgaben steigen, die Tarifanpassung der Gehälter, die wir zahlen müssen, steigen und so weiter und so weiter. Mittelfristig sind wir sehr, sehr froh, wenn wir den Status quo halten können. Wir haben also eine relativ ausgeprägte Bürgermedienlandschaft in Sachsen-Anhalt. Es ist uns gelungen, das über 20 Jahre zu halten. Aber wir sehen ganz klar, dass das Land auch in der Pflicht, gerade was die Medienbildungsbereiche, die medienpädagogischen Bereiche, die ja teilweise sehr stark und sehr erfolgreich sind, die auch stärker zu fördern, stärker zu unterstützen, als es bisher passiert. Denn für mich natürlich ist natürlich auch mein eigenes genuines Interesse, aber ich halte die Bürger- und Mediensender für erstklassige Orte, um Medienpädagogik zu vermitteln und Medienkompetenz zu betreiben. Mir fällt auf Anhieb nichts Besseres ein, weil sie alle Aspekte haben. Sie haben die Aspekte der Produktion, sie haben diese Soft Skills, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Sie haben aber gleichzeitig, was ich vorhin schon andeutete, diesen ganzen medienrechtlichen Kram, um den sich ja niemand kümmert. Außer eben Leute, die in offenen Kanälen arbeiten, ihren Beitrag für eine Sendung vorbereiten und dann darauf auch achten müssen. Also ich finde, das ist erstklassige Orte, gleichzeitig hier Demokratie, Medienbildung, politische Bildung. Es passt alles zusammen. Also ich halte das halt nach wie vor das für ganz tolle Projekte der Medienbildung, der Medienkompetenz und, wie wir gerade schon sagten, übers Land verteilt. Wir haben ja überall schon diese zarten Pflänzchen in der Altmark, im Harz und so weiter, wo man drauf aufbauen könnte.
Was bräuchte es damit? Also passiert, also alle wissen ja, wir wissen ja.
Wir wissen alle.
Ja,
wissen
alle. Aber was bräuchte es sozusagen, was wäre denn ein geeignetes Toolkit, ein Koffer, was wäre denn geeignet, jemanden zu überzeugen, tatsächlich im Bildungsministerium zum Beispiel darüber nachzudenken, was können wir leisten eigentlich?
Besucher. Also meine Erfahrung in den vergangenen 20 Jahren ist, dass definitiv man am besten vermitteln kann, was in Bürgermedien passiert, indem man die Leute einlädt und lass sie gucken. Lass sie einfach einen Tag zugucken oder einen halben Tag, wenn sie Zeit haben, was passiert da. Lass sie zugucken, wie Kinder Fernsehsendungen produzieren. Lass sie zugucken, wie Leute das erste Mal mit Fernsehen in Berührung kommen und das einfach so machen und es funktioniert. Lass sie gucken, was da für großartige Experimente passieren, dass sie einfach schauen, was da für Potenzial ist. Also persönlich zuschauen, das halte ich auch für wichtig. Aber ja.
Was ich auch einfach noch sehr wichtig finde, also ich bin seit Jahren bei Korax freiwillig aktiv dass eben solche Bildungseinrichtungen losgelöst sind von Bewertung. Also bei Korax habe ich einfach so eine Fehlerfreundlichkeit gelernt, das hat mir keine Schule und keine Uni dieser Welt beibringen können, weil da immer automatisch der Druck ist mit Noten und Prüfungsleistungen, die erbracht werden müssen. Und das gibt es einfach beim freien Radio nicht.
Das genau ist halt das,
etwas, was Schulen und Unis nicht leisten können.
Genau das, was Sie sagen jetzt, ist wörtlich vor 2-3 Wochen, als wir im Objekt 5 saßen, 20 Jahre auf einer Kanal-Bettin, all diese 20 Leute, die da waren, die sagten genau das, wörtlich. Die sagten, ich war da völlig frei von Druck, ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Und das hat mir so gut getan. In der Bildausbildung meiner Kreativität und mit dem, was ich jetzt mache, ich habe unglaublich viel gelernt, weil ich einfach machen konnte, was ich wollte. Die sagen alle das Gleiche. Die sagen, dass das ein idealer Ort ist, nicht nur um zu lernen, sondern sich auch selbst zu finden. Sich selbst zu finden in so einer bestimmten Phase der Entwicklung.
Okay, jetzt braucht aber die Medienanstalt Sachsen-Anhalt, ist Part der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten, die theoretisch eine Lobby bilden könnte für genau diesen Bereich in der Bundespolitik. Das ist im Moment eher nicht der Fall, würde ich mal sagen. Da ist ja schon die Frage, wir haben drei Vertreterinnen und Vertreter des Bundesverbands der offenen Kanäle, des Vorstandes hier sitzen, Bettina Langezeit und die beiden aktiv. Was stellt ihr euch vor, was könnte die Landesarbeitsgemeinschaft der Medienanstalten leisten?
Geht Schritt zurück, wenn es uns gelingt. Wir hatten ja bis zum Jahr 2018 drei konkurrierende Bundesverbände für diese in Anführungszeichen popelige Bürgermedienszene. Ja, diesen Luxus haben wir uns geleistet, kann sich jeder vorstellen, Lobbyarbeit gleich null. Jetzt haben wir es immerhin geschafft, aus drei zwei zu machen. Ja, den Bundesverband Bürgermedien, aus vorher zwei konkurrierenden. Wenn es uns jetzt auch noch gelingt, den dritten, schwierigsten Partner mit ins Boot zu holen, dann haben wir zumindest alle die, die mit der Bürgermedienszene was zu tun haben, das Gefühl, wir können hier Lobbyarbeit leisten. Das fehlt noch. Und solange das fehlt, blickt man auch so ein bisschen argwöhnisch auch seitens der Landesmedienanstalten und sagt, ach, ich habe sowas im Bundesland hier gar nicht, interessiert mich nicht. Ja, es gibt doch wenige Wohlwollende, die werden auch immer weniger. Aber ich denke mal, diese Lobbyarbeit, diese Interessenvertretung, da müssen wir selbst erstmal was dafür tun, bevor wir von anderen verlangen können, tut ihr was für uns. Zu Landesmedienanstalten, da bin ich neugierig. Du hast gerade gesagt, die Aufgaben werden mehr. Das muss man erst mal sehen. Die klassischen Aufgaben der Landesmedienanstalten sind fast weggefallen. Was sie künftig noch zu regulieren haben, wo sie Aufträge bekommen, weiß man noch nicht. Aber vielleicht ist da auch ein bisschen Hoffnung für die Bürgermedien, dass sie erkennen, Mensch, wenn wir uns mehr um die Bürgermedien kümmern, haben wir vielleicht auch noch Potenziale und zusätzlichen Aufgabenbereich, den es lohnt zu schützen.
Dir? Hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, Moment.
Diana, hast du abweichende Wünsche an die Medienanstalt zum Beispiel? Das ist ja auch Quatsch, weil wir sind ja in dem luxuriösen Setting in Sachsen-Anhalt tatsächlich als Partnerinnen und Partner zu agieren. Das gibt, das ist, ich weiß nicht, wo es das nochmal so gibt als Setting, aber es kann ja trotzdem sein, rein inhaltlich positiv verstärken.
Vielleicht jetzt gar nicht so direkt zur Medienanstalt, sondern was jetzt vielleicht als Begriff noch nicht gefallen ist, der Rundfunkbeitrag, über den wir ja zu einem, also sozusagen finanziert sind, zu 1,87% ist die Medienanstalt jeweils aus den Einnahmen, des, also weil das ja nicht alle kennen und das ist immer so eine Sache, also ganz oft wird das ja so kritisiert, dass man sagt, oh, jetzt will ich hier diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das immer, diese Pflichtabgabe oder wie es immer so, naja, es wird ja immer so negativ irgendwie betitelt.
Zwangsgebühr,
genau. Dass man das einfach auch mal gehört hat und ich glaube, das müssen wir auch einfach immer noch mehr nach außen tragen, also dass eben dadurch die Bürgermedien überhaupt möglich sind, also dass die Angebote zumindest zum Teil dadurch finanziert sind und da es in Sachsen-Anhalt Bundesland ist, wo nicht so viele Einnahmen sind aus dem Rundfunkbeitrag, wäre es eben, also das wäre mein Wunsch, was aber nicht so einfach zu realisieren ist, dass man sagen könnte, vielleicht könnte man den Beitrag verschieben. Also diese 17,50 Euro, dass man davon eben nicht 1,8% hätte, sondern vielleicht 3% für die Medienanstalt. Und dann, wäre tatsächlich, also und dann vielleicht ein bisschen weniger Geld, der Rest geht ja in andere Richtungen und vielleicht fällt ihnen das ja gar nicht doll auf, wenn die dann nur 1% weniger haben. Für uns wäre dieser 1% tatsächlich wirklich.
Okay. Also ich glaube, mit einer Folge Traumaschiff könnte man schon ein ganzes Jahr den Hochkammer finanzieren. Und das fällt keinem auf, ob das eine Wiederholung ist oder nicht.
Ja. Okay, das ist ein inhaltliches Schwergewicht mit
Vorwärts- und Rückwärtswert.
Ja, in der Diskussion auch um die Gelder für die Medienanstalten natürlich. Das Rückläufige kann ja auch nicht so bleiben, da muss ja Handlungszwang da. Das wäre was im Rücken im Übrigen einer Empfehlung des Europarates und der Europäischen Kommission, europaweit Community-Medien zu stärken, zuzulassen, zu lizenzieren. Was hier gelungen ist und der Erhalt und Ausbau wäre sozusagen das Ziel. Ich danke euch fürs Diskutieren, Ihnen natürlich auch fürs Mitdiskutieren und Zuhören. Es sind alle noch da, also die Diskussion ist ja damit nicht abgeschlossen. Im Prinzip ist sie eigentlich eröffnet. Ja, vielen Dank.